Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de. Ja, nach dem launigen Trailer muss ich euch leider auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Heute gibt es nämlich nur alkoholfreien Wein.
Oh. Was denn für ein launiger Trailer?
Wir haben einen launigen Trailer vor.
So, finde ich gut.
Nicht schlecht, ne? Ja, ja, aber wir haben dafür eine gute Erklärung, denn unser heutiger Gast hat sich das gewünscht, denn er braucht einen klaren Kopf in der nächsten Woche, denn er erwartet hohen Besuch. Unter anderem kommen Kim Kardashian, Rick Rubin, weißt du, wer Rick Rubin ist, Lars?
Ja. Wer? Der kommt zur OMR von mit Kim Kardashian zusammen. Keine irgend so ein Schauspieler oder so, ne, oder?
Ja, also einer der größten Musikproduzenten unserer Zeit.
Okay.
Robert Habeck kommt, Christian Lindner und ich glaube Oliver Bierhoff hat es noch nicht mal auf diese Bestenliste geschafft. Also wirklich tolle Leute und die alle kommen zu OMR. Und wenn ihr nicht wisst, was die OMR ist, das steht für Online Marketing Rockstars und ist eine Fachmesse für digitales Marketing. Aber eigentlich ist es ja noch viel mehr als das, weil internationale Top-Aussteller kommen, viele Talks, das ist eine Riesenparty und eben ein grandioser Blick über und den Tellerrand.
Eine Fachmesse mit 70.000 Leuten ist auch so eine...
Genau, genau.
Ganz schön viele Fachleute.
Ganz schön viele Fachleute, genau. Genau. Ja, gestern war im Business Insider zu lesen, dass letztes Jahr 72.000 kamen und dass das nur ein bisschen weniger war als bei Rock am Ring oder an Wacken. Und wir haben heute den Typen,
Kim Kardashian ist da? Irre. Oder, Michael? Ja. Ich wusste gar nicht, dass die keinen Wein trinkt.
Ja, ich habe mich schon mal bei ihr in L.A.
Ja.
Du hast... Ja, hast war du? Sie noch nicht so bekannt, aber da war die ihre Schwester... Doch, der Kim, das ist die Freundin von Paris Hilton gewesen. Ne?
Ja, früher mal. Ja.
Genau, da war sie noch die...
Wollen wir noch sagen, wer der Gast ist? Entschuldigung, Axel.
Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber...
Wir haben ihn dreimal... Du hast ihn dreimal unterbrochen, glaube ich, und ich jetzt einmal.
Ja.
Ja. Prima. Unser Gast ist Philipp Westermeier. Hey.
Danke für die Einladung, danke für die schöne Ausstellung.
Du hast ja das Ganze 2011, sagtest du gerade, ausgedacht.
Weil nicht, dass es heute da ist, das ja. Habe ich nicht kommen sehen, ehrlicherweise. Aber ich hatte gedacht, weil mich damals immer Leute gefragt haben, ob ich mit Online-Marketing mal helfen könnte und ich irgendwann nicht mehr allen so jetzt persönlich helfen konnte, habe ich ein Seminar ins Leben gerufen. Dann haben die Seminarteilnehmer so drei Tage dann 20, 30 Leute so teilgenommen und dann gefragt, ob man sich nochmal wiedersehen würde, ob es ein weiter noch einen Aufsatz, einen Vorsitzungskurs gibt, einen Expertenkurs für ein Seminar. Und den gab es halt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn schon das Interesse da ist, dann mache ich halt mal eine Konferenz. Und da das halt Freunde und Bekannte oder Geschäftsfreunde waren an den Seminaren, so ich dachte, okay, dann mache ich es ein bisschen netter. Musik und ungewöhnliche Locations. Und das war ein Hobby. Und was wir da jetzt aktuell bewerkstelligen, war mir da nicht so ansatzweise klar.
Okay, wie viel waren dann bei der ersten Konferenz so dabei?
Bei der ersten Konferenz, ja, das war dann so die Alumni dieser Seminare, die wir da gemacht hatten, das waren vielleicht so 300 Leute.
Oh Mann. Ja, aber.
Boah, ist jetzt so aktuell, also eine Rundungsdifferenz.
Und heute muss man ja sagen, es gibt einen, der einmal im Jahr das komplette vier Jahreszeiten mietet und es stimmt, es darf kein anderer dann rein in dieser Phase, oder? In dieser Woche, also man kann, aber es ist komplett für OMR alles, das komplette vier Jahreszeiten.
Ja.
Wow.
Ja, aber tolle Partnerschaft mit denen, muss man wirklich sagen. Also das ist auch also natürlich eine riesen Wertschätzung uns gegenüber. Aber wir versuchen natürlich auch, dass einfach so, dass da unsere Topstars alle hinkommen, dass wir Jahreszeiten erlebt, da glaube ich schon auch noch Besucher aufkommen und auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht zur bislang üblichen Klientel zählen, aber das durchaus sich auch zum Teil leisten könnten. Mhm. Und so macht es für beide Seiten Sinn und ja, es ist schon auch ein Highlight. Ja.
Und du, wer entscheidet? Ihr entscheidet, wer welches Zimmer bekommt?
Also ich selber nicht, aber meine Kollegin, die übernimmt dann da natürlich mit da die Planung der Zimmer und guckt dann natürlich schon, wer dann wo schläft. Ich selber schlafe da auch nicht, aber nee. Ich weiß, dass da jetzt genau geguckt wird und einzelne unserer Gäste haben wir da auch mehr als ein Zimmer, muss dann geguckt werden, ja.
Und gibt's da so seitenweise Infos der einzelnen Stars, was die alles brauchen und voraussetzen, wenn sie irgendwie hinkommen?
Ja, also bei den großen Namen ist es natürlich schon so, dass die jetzt sich genau überlegen, wie das so sein soll, wenn sie, ich meine, das ja ist ja am Ende auch Marketing, ne? Also wir könnten jetzt wahrscheinlich Frau Kardashian jetzt nicht am Flughafen im Kleinwagen abholen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht markenkonform. Das muss nicht funktionieren.
Okay.
Was für ein Wagen wird's denn?
Also unser Partner. Unser Partner ist Audi, also wird es logischerweise ein Audi.
Okay.
Aber also wenn jetzt unser Partner eine andere Marke wäre, die kleinere Autos herstellt, dann hätten wir da ein Problem.
Okay. Wir müssen noch kurz, bevor wir jetzt über den 7., 8. Mai reden, das ist ja, ja ganz wichtig, am Anfang müssen wir über das eigentliche große Ereignis reden. Kurz, Philipp, Entschuldigung, aber 16. Mai.
Das ist wirklich.
16. Mai. Leute, es ist zum ersten Mal. Ja. Viele, viele in diesem Podcast haben gesagt, wann gibt es diesen Podcast live im Theater? Und wir haben gesagt, es gibt es. Und es gibt es am 16. Mai.
Ja.
Auf der Reeperbahn.
Ja.
In einem der Schmidt-Theater, im Schmidtchen.
Genau.
Schmidtchen, Leute. 16. Mai trinken wir mit euch zusammen. Ja. 4 Flaschen Wein. Erzähl mal, wer kommt.
Unser Gast wird sein, Winzer und, leidenschaftlicher Fußballmensch, war auch mal DFB-Präsident und Präsident vom SC Freiburg. Fritz Keller wird kommen vom Weingut Schwarzer Adler aus Baden. Er ist häufiger in Hamburg, weil er auch eine Gastronomie hat an der Alster oder dort
beteiligt. Das Kill Royal?
Ja, genau.
Da ist er beteiligt.
Da ist er beteiligt, ja.
Ich habe auch gehört, ich glaube, eine Tochter oder Sohn studieren hier, oder?
Das weiß ich gar nicht, aber er ist öfter in Hamburg, war mich auch schon besuchen, ein paar Mal. Und er hat dann gesagt, mache ich. Wir sind ja relativ kurzfristig dran, aber es gibt also 4 Weine von ihm. Er hat auch ein neues Weingut gekauft im Markgräfler Land, ganz in der Nähe von Basel. Auch da gibt es wird es einen Wein davon geben. Und das erste Mal, und das ist so cool, quasi können die Leute, wenn wir jetzt gleich sagen Birne, Apfel, können die sagen, so habe ich auch oder habe ich gar nicht oder Kamille oder was habt ihr da?
Dürfen die reinrufen?
Das weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden.
Also auf jeden Fall, es sind 150 Plätze zu vergeben. Es gibt Weine, alle trinken die Weine mit. Es gibt Käse, es gibt Brezel.
Es gibt ein Käsewürfel und eine Brezel.
Es gibt Käse und es gibt Brezel.
Jawohl.
Gibt's und und gibt es einen Preis für den, der den weitesten Anreise hat? Machen wir auch, ne?
Echt?
Ja, wir machen, kommt der die weiteste Anreise kann, kriegt noch ein Paket irgendwie umsonst.
Oh, ich weiß, was es kostet.
Okay, ist teuer?
59 Euro.
So, das Paket allein schon.
Na, die Teilnahme.
Die Teilnahme. Nee, 61, dachte ich. Hat sich, glaube ich, auf 61, okay, 59, 61 ist 59 egal. 59
wäre viel schlauer gewesen. Das klingt viel weniger auf 61.
Taten, Leute, lasst uns nicht ein Abendblatt, www.abendblatt.de/leserevents. Und ich weiß, dass hunderte von Leuten gesagt haben, wenn ihr das macht, wir kommen. Und ich bin gespannt, ob tatsächlich die ganzen Kollegen aus Kärnten, vom Bodensee, aus Frankfurt, aus sonst wo überall.
Transparente, Hupen, Bengalos. Also ich kann mir vorstellen, es wird Stimmung sein.
16. Mai.
Absolut. Fritz Keller ist ein großer, weil meine Freundin hat neulich Wein gekauft, weil sie Besuch hatte. Und der hat gar keinen Wein getrunken. Und dann konnte ich einen Fritz Keller Wein trinken.
Wow.
Und der war super.
Ja, er ist wirklich ein super Typ. Ja. Und die Weine sind wirklich, wirklich auch gut.
Sag nochmal, 16. Mai, 20 Uhr.
20 Uhr, Schmidtchen.
Abendblatt.de/leserevents. Kurz, wirklich, Leute, das wäre richtig
doof. Wir zählen also, wenn das nicht ausverkauft
ist, das wäre schon peinlich. Das wäre schon peinlich.
Ja,
das wäre schon peinlich. So, sorry, Philipp, also, ja.
Ist das nicht ausverkauft, dann ist es schon
das ist peinlich.
Na, weil wir können nicht gleichzeitig Barclays anfragen mit 12.000 Leute, wenn wir nicht mal Schmidtchen folgen.
Es müssen nur 0,1% der Hörer kommen, ja, dann ist es ausverkauft.
Das stimmt.
So. Ja. Philipp, ja, du trinkst
7. 8. Mai, also vorher, ne, also wer die Party schon vorher starten will, gibt es noch irgendeine Chance, ein Ticket zu kommen?
Auf jeden Fall. Ja. Nein, das ist ganz wichtig, weil bei uns ist ausverkauft sein, jetzt wie einige Tage vorher, nicht das Ziel und auch gar nicht am Ende richtig gut, weil wir natürlich am Ende eine Messe sind und unsere Aussteller wollen ja auch ihre Kunden da haben. Mhm. Die zum Teil auch einladen, dann reagieren die Kunden auch mal einen Tag vorher oder 2 Tage vorher erst und wollen dann gerne noch da zu einem Event kommen können.
Ja.
Und wenn wir dann da ausverkauft sind, also wir sind in dem Sinne jetzt nicht dieselben Mechanik unterlegen wie jetzt ein Musikkonzert oder ein Fußballspiel, wo man sagt, ey, toll, ausverkauft 3 Monate vorher, passt. Wir müssen das so steuern, dass natürlich da richtig viel los ist, vielleicht auch ausverkauft sind, aber erst am eigentlichen Tag ausverkauft werden. Weil wenn wir das vorab nicht hinbekommen, wir hatten das im letzten Jahr so, da mussten wir das Ticketing 4-5 Tage vorher stoppen. Das ist für unsere Aussteller extrem ärgerlich und dann natürlich für uns auch, weil die ja da dann enttäuscht sind. Wenn ich da jetzt eine Messefläche kaufen würde, dann könnten da meine Kunden nicht mehr rein oder meine Perspektivkunden. Deswegen müssen wir das sehr genau timen. Das ist bei uns, das Ticketing ist schon komplexer, wie man das steuert. Ja, also insofern, aktuell gibt es Tickets und die sollte es auch geben, hoffentlich bis zum letzten Tag und dann sowieso nicht mehr, aber hoffentlich sind wir dann auch dann ungefähr voll. Ja.
Was ist die Grenze? Also wie viel könnt ihr, habt ihr die gesamte Messe gemietet?
Ja,
die Karolinstraße wird wieder abgesperrt für euch auch? Ja. Also wie viele Leute könnt ihr maximal reinlassen?
Also wir haben im letzten Jahr 72.000 Personen akkreditieren können. Da sind dann auch natürlich ein paar Crew-Leute dabei und ein paar Orga-Leute und so. Aber also ja, es sind dann schon in so der Größenordnung Tickets im Umlauf, ja.
Wow. Ticket kostet das, also wir sagen nochmal, bei uns irgendwas zwischen 59 und 61, ja. Ich glaube, es sind 61, jetzt im Vergleich, OMR, ja, da muss man gucken, auch was kostet OMR, sind auch nicht so auch zwei Tage.
Sind so zwei Tage, kostet 499, danke für die Brücke, Lars.
Wieso nicht 501?
Aber wie viele Konzerte hast du insgesamt?
Jeden Abend Konzert, tagsüber auch natürlich, also es ist, so, man muss schon sagen, es ist natürlich ein Fachevent, ja. Und man kann da aus meiner Sicht, oder das ist auch das, woran ich mich am Ende messen lasse, kann man da als Fachbesucher was lernen, Kontakte anbahnen oder als Aussteller Kunden gewinnen, die diese 500 € rechtfertigen. Und da bin ich fest überzeugt, das ist so. Mhm. Kriegt man dann noch mehr on top, wie jetzt Konzerte, wie jetzt Inspiration, Sachen, die man vielleicht sonst auch privat nicht erleben würde. Das kommt noch dazu. Aber ich glaube, erstmal würde das Ganze nicht funktionieren, wenn wir da jetzt nur darauf abzielen würden, dass Leute sagen, ich persönlich privat kaufe mir das jetzt. Und das müsste halt für Firmen sinnvoll sein, zu sagen, da gehen jetzt 2, 3 oder mehr Leute von uns hin, weil das einfach ja unsere Firma nach vorne bringt. Und das muss es tun.
Gibt es Weine auf der OMR? Ja.
Ne? Ah, auf jeden Fall.
Von Jochen 30er.
Jochen 30er ist ein großer Partner von uns. Ja. Wir haben mittlerweile eine eigene große Foodhalle. Wo also Wein, auch zahlreiche Sterneköche, auch prominente Köche, da Tim Melzer mit seinem Eiswagen wird da sein, da ist von oben bis unten Nelson Müller, you name it, alle da irgendwie im Einsatz in der Foodhalle, auch abends. Und da ist auch abends immer noch dann in dieser Halle eine separate Party. Es gibt ja auch Standpartys, es gibt ja generell abends viel Programm. Konzerte, haben wir schon drüber gesprochen, aber halt auch in der Foodhalle ist so für die ganze Gastrowelt mittlerweile viel geboten, ne?
Jochen 30er, hatten wir den nicht hier?
Jochen war schon bei uns, ja.
Natürlich.
Der war zugeschaltet, oder?
Ja, es war zur Covid-Zeit.
Ja, genau. Genau. Ja. Genau. Sag mal, aber eine Frage habe ich noch, und zwar, bist du der eigentliche Erfinder der 4 Flaschen? Kann das sein? Kann das sein?
Nein.
Nein? Also, weil.
Lars hat es immer gesagt. Was ist das denn jetzt?
Ja.
Also, alles, was ich auf den Link hat Philipp Westermeier
erfunden. Ja. Nein, alles, was. Das höre ich häufiger. Ich gucke mal ein bisschen der Schattenchefredakteur ab. Was ist das? Daher kommt auch das.
Also, er trinkt gar keinen Wein. Deshalb, er trinkt keinen Alkohol.
Ja, aber pass auf.
Ab und zu rufe ich mal bei Herrn Icken an und sage, was er schreiben
soll. Ja, genau.
Genau, aber ich kann die Frage erklären. Denn in meiner Erinnerung war es nämlich so, dass du irgendwann sehr früh, als alle anderen Zeitungen noch gar nicht auf den Trip waren, irgendwie auf die Idee gekommen bist, oh, wir müssen irgendwie so Podcast, das ist eine gute Sache. So. Und da waren wir absoluter Vorreiter.
Oh ja, so nach, im Zeitungsbereich, im Regionalzeitungsbereich.
Im Regionalzeitungsbereich, war schon. So um die Zeit warst du mal zu Besuch hier.
Naja, ich glaube, das geht auf die Freundschaft, die ich mit Lars habe, ja schon längerem zurück. Also wir haben ja schon einige sozusagen Abenteuer gemeinsam erlebt. Und da muss man sagen, war Lars irgendwie total interessiert, immer an dem, was wir gemacht haben. Also und irgendwann habe ich diese Podcast-Sache selber angefangen, mehr oder weniger durch eigenes Hören, durch das Timing, dass ich irgendwie mit meiner Frau zusammen Zwillinge bekommen habe, 2014. Und dann selber da durchs Kinderwagen schieben, morgendlich, damit meine Frau mal schlafen konnte irgendwie. Ich langweile mich hier, ich muss was machen. Ich konnte niemanden anrufen, war zu früh in der Nacht. Und dann habe ich halt Podcasts gehört, meistens amerikanische Sportpodcast, und bin dann 2, 3 Stunden rumgeschoben, weil es mir so Spaß gemacht hat. Und dann meine Frau schon immer in Sorge, wo bist du mit den Kindern und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist so cool, ich mache jetzt mal selber ein. Und das hat dann ganz gut funktioniert, so im Kleinen, eher so für diese Digitalszene damals, oder Marketing-Szene. Und davon habe ich immer mal Lars erzählt. Und dann haben wir da uns so gemeinsam hochgeschaukelt.
Ja.
Und ich mich versah, hatten wir dann irgendwie ein paar im Portfolio und ihr auch.
Die Wahl ist natürlich die, also wir haben, als wir dann zusammensaßen mal, da hattet ihr auch nur 1 oder 2 Podcasts und ihr hattet eine Person.
Ja.
Und wir hatten keinen Podcast und keine Person. Und jetzt irgendwie, wann war das? Das ist auch schon ewig lange. Ja,
so 16, 17 gewesen.
Ja, so. Und heute, du sagst jetzt gleich so, wir haben jetzt heute 30 Podcasts und letztendlich haben wir jetzt ja 2 Mitarbeiter im Bereich Podcast. Jetzt OMR.
Wir haben jetzt so 60.
Ja. Mitarbeiter, wohlgemerkt.
Nee, warst so, dass ich erinnere das so, dass du irgendwie gesagt hast, ein Mensch, es gibt für eigentlich alles eine Zielgruppe und Wein wäre ein ganz gutes Thema.
Nee, ich glaube, es war so. Meine ersten Statements waren immer, damals habe ich mir wirklich den Markt angeschaut mit den Kollegen zusammen und gesagt, für alles, für das es im Zeitschriftenregal an einem Hauptbahnhof eine Fachzeitschrift gibt, wird es irgendwann auch einen Podcast geben. So, und dann haben wir da bestimmt auch drüber gesprochen, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Und dann hat Lars wahrscheinlich überlegt, okay, was von diesen ganzen Themen
können wir die Geschichte ist so, nach dem Gespräch habe ich da ein bisschen gegoogelt und habe dann irgendwann kriegt ich irgendwie so eine Sache, dass in Amerika Wein-Podcasts gut laufen.
Ah, okay.
Und ich interessierte mich damals für Weine und dachte aber, wir brauchen den passenden Menschen. Ja. Und dann war ich mal in der Hanselounge zu irgendeiner Sache eingeladen und sah zum ersten Mal Michael.
Bürgermeister Tschentscher hast du interviewt.
Und dann sah ich Michael und dachte, der Typ spricht genauso, wie ich mir jemanden vorstelle, der so einen Wein-Podcast macht. Und dann stellte sich heraus.
Du hast mir gesagt, dass du mich wegen des Aussehens
Und dann habe ich das gibt's ja. Und dann stellte sich heraus, dass Michael der totale Weinexperte ist.
Ja.
Und so ist das Ganze dann entstanden.
Ah, okay.
Und das alles kumuliert am 16. Mai.
Schmidt. Ich bin auch dabei.
Abendblatt.de/ Da bist du, bist du schon wieder fit?
Nee. 8. Mai sind wir durch. Dann komme ich schon wieder klar.
Ja, cool.
Krass.
Aber warum trinkst du Wein
nicht? Ich trinke generell wenig Alkohol, muss ich sagen.
Okay,
also cool. Es ist nicht jetzt so eine Weinentscheidung. Also ich habe auch schon viel Wein getrunken und auch früher sehr viel Bier. Ich bin in Essen groß geworden, da sehr stark im Fußballverein sozialisiert, da mit viel Bier, logischerweise. Und habe das aber irgendwann dann auch nicht mehr so gut gefunden. Aber auch da wirklich, wenn man mal eine Mannschaftsfahrt mitgemacht hat mit so einer Kreisliga-Mannschaft aus Essen. Und dann hatten wir, ich weiß noch den Fall, da war ich so 19 oder so 18. Und dann sind wir da abends dann in Mallorca, wir das wirklich so absolut alle Klischees getroffen, da losgezogen und haben dann auch getrunken. Und ein Kollege hat dann auch sehr viel getrunken, hat sich dann auf den Strand gelegt ist irgendwie fallen lassen da nachts, hatte so die Augen offen, ist so eingeschlafen am Strand und am anderen Morgen ist die Sonne aufgegangen und hat ihm so in die Augen gebrannt und dann ist irgendwie so von der Hornhaut irgendwas weggekuckelt und dann musste der da ins Krankenhaus und so. Da habe ich so für mich gedacht, also Alkohol in Maßen macht, glaube ich, mehr Sinn.
Okay. Das ist ja auch unser Motto. Schlecht. Und das Interessante ist ja, alkoholfrei, das musst du jetzt sagen, Michael, aber alkoholfreie Weine ist das absolute Top-Thema gerade, ne?
Total. Also im Handel auf jeden Fall. Alle schreien danach. Es gibt gar nicht genug Produkte, wie man sie verkaufen könnte. Also es ist wirklich, wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und ich werde auch ständig vor allem daraufhin gefragt. Wir haben auch immer wieder schon mal alkoholfreie Sachen gehabt. Und wenn etwas wirklich gut war, haben uns ganz, ganz viele Leute dann auch geschrieben und kann man es genau kaufen und so weiter. Und deswegen haben wir uns heute 4-mal alkoholfreie Sachen oder habe ich euch 4 alkoholfreie Sachen mitgebracht, die sich teilweise ein bisschen voneinander unterscheiden, dazu später. Wichtig ist zu wissen, dass alkoholfreier Wein per Gesetz bis 0,5% Alkohol haben kann. Das ist eine entscheidende Information für jeden trockenen Alkoholiker, der sofort getriggert wird, für jeden Schwangere, für jedes Kind. Ich habe auch mit Winzern gesprochen, die sagen, ich würde meinen Kindern keinen alkoholfreien Wein geben, weil er nicht alkoholfrei ist. Mhm. Ja. Und jetzt starten wir mit Cuvée Freitag von Weingut St. Anthony. Hatten wir schon damals den Banksy-Wein, ihr erinnert euch. Dirk Würz ist ja der Macher von dem Weingut aus Rheinhessen. Und dieser Wein heißt Free Your Freitag, alkoholfrei. Und da steht auch bis 0,5 Volumensprozent Alkohol. Er nutzt dafür spanische Trauben. Airen und Moscatel, man nimmt ja häufig Aromatrauben. Bankett-Trauben, die einfach so ein bisschen was hergeben. Weil es wird der Wein gemacht und danach wird er entalkoholisiert. Also wird er sehr langsam quasi erwärmt und der Alkohol verdampft, bis er ganz oder fast ganz verdampft wird.
Und ist es so, dass er dann einfach, das einfach nicht sicherzustellen ist, dass er ganz verdampft und deswegen darf er 0,5 haben?
Genau, oder das ist wie bei alkoholfreiem Bier, auch das ist so bis 0,5%, ist genau das Gleiche.
Ja. Also man, es ist nicht so, dass man dann als Winzer sagt, okay, also 0,49 versuche ich noch drin zu behalten, damit es ein bisschen Geschmacksträger ist.
Kann sein, dass das die Wahrheit ist, ehrlicherweise. Okay. Ja, weil es natürlich kann Spuren von Haselnüssen und so weiter, ist ja wirklich Dinge auch, die Alkohol ist der Geschmacksträger und Zucker ist der zweite. Und ich glaube, wir sind uns einig. Also mir ist es wichtig, dass die Dinge nicht zu viel Zucker haben. Weil das ist ermüdend, das ist süß, das hat viel Kalorien und ist dann keine echte Alternative.
Hast du schon mal einen alkoholfreien Wein getrunken, wo du sagst, ja?
Nein.
Okay.
Und ich habe tatsächlich einen lieben Freund auf der Prowein getroffen am letzten Tag. Sage ich, was hast du schon probiert? Hast du schon ein Highlight? Sagt er, ich habe gestern den ganzen Tag, weil ich nur in der Halle für alkoholfreie Weine in Düsseldorf, die Prowein.
Es gab eine Halle für alkoholfreie
Weine? Ja, eine eigene Halle. Und dann sage ich, krass, wie toll, da brauche ich da nicht hin. Sag mir mal so ein paar, sagt er, nee. Sag ich, ja, du kannst den ganzen Tag verbracht haben. Sagt er, nee, das, was wir haben. Das ist auch ein Produkt von denen, Natureo von Torres, sagt er, da spielen wir schon sehr, sehr gut mit. Also er hat nichts Besseres gefunden.
Was wird auf der OMR, weißt du das, was am meisten getrunken wird dann in eurer Foodhalle?
Als Wein jetzt? Oder?
Ja, überhaupt. Also man stellt sich die dann so mit Energy-Drinks den ganzen Tag vor.
Also ich kann es dir nicht genau sagen, aber klar, unser Partner dort bei Energy Drinks, wo du es ansprichst, lieber Lars, ist natürlich Red Bull. Das wird also auch konsumiert. Aber es gibt davon bis, also ich wahrscheinlich am Ende über die Tage hinweg hoffentlich Wasser, weil ja, okay. So, aber auch Carlsberg als Bierpartner hat eine Rolle spielen, also sind verschiedene Partnerschaften, die wir da haben. Unterberg gibt es da auch. Also.
Hauptsache mit Berg.
Ja, genau. Oder? Habt ihr Jägermeister?
Nee, hatten wir mal, wir haben jetzt Unterberg.
Okay.
Also das ist das Jägermeister, ist, was ist das eigentlich?
Oh, interessant. Würde ja in die Zielgruppe passen.
Irgendwie. Interessant wird natürlich dann, was, das weißt du nicht, ne? Es gibt ja immer am 7. Abends so eine Vorveranstaltung mit, wie heißt die OMR 100?
Ja, so ein Abendessen. Ne?
Was gibt's da für Weine? Wer sucht das 4 Jahreszeiten aus? Ja. Das werden gute Weine sein.
So eine Küchenparty im 4 Jahreszeiten, allerdings nur für unsere Speaker und sowas. Ja. Und ausgewählte Gäste, wie zum Beispiel den Chefredakteur der größten Zeitung am Platz. Ja.
Der Morgenpost-Chefredakteur kommt dann. Das finde ich super. So, jetzt wollen wir, also ja, man hat schon probiert und es ist natürlich tatsächlich.
Na, erstmal müssen wir riechen.
Es riecht.
Aber macht das Sinn, da hier zu schwenken oder?
Total. Ja. Also okay. Ernsthaft, wenn man das ernsthaft machen möchte und das wollen wir, musst du es behandeln wie Wein. Okay. In der Temperatur, in einem Glas, in einem, weil es ist Alkohol, es ist Wein.
Es ist Wein.
Und es ist sogar Wein, der aufwendiger produziert wird als Wein, ja, weil hier wird zuerst Wein gemacht und dann wird er entalkoholisiert. Also eigentlich müsste er immer teurer sein, weil der Aufwand viel größer ist, als normalen Wein zu produzieren.
Ah, was kosten die?
Ist er teurer?
Ja, der kostet jetzt 7 €. Okay. Weil die Leute, die Bereitschaft ist einfach noch nicht da, dass man für alkoholfreien Wein
viel Geld bezahlt.
Und war es denn vorher ein guter Wein? Also als er noch Alkohol hatte? Also wäre
naja, das du musst, wenn du einen alkoholfreien Wein machst, machst du ihn anders, also du planst ihn anders, als wenn du einen normalen Wein machst. Du sagst jetzt nicht, jetzt habe ich hier 3000 Liter Wein, die könnte ich ja mal entalkoholisieren, weil momentan ist ja ganz trendig, sondern du musst dir schon überlegen, nach dem Ende, also wie viel Zucker hat der und wie viel Aromastoffe hat, da kann ich Kohlensäure noch dazufügen. Meistens wird Kohlensäure ein bisschen reingefügt, weil sie ein bisschen was Lebendiges noch bringt. Wir haben jetzt 2 Stillweine und dann habe ich auch noch 2 mit Kohlensäure, weil das ist also unsere Erfahrung.
Hat der keine Kohlensäure? Der wirkt auf mich, als hätte er.
Hat er auch. Also, aber es ist ja eigentlich ein Stillwein, aber er hat ein bisschen Kohlensäure. Das spürt man auch. Aber junge Stillweine, echte Weine mit Alkohol wird meistens auch Kohlensäure zugefügt, damit es einfach frischer wirkt und
leichter. Warum haben Philipp und ich so wenig gekriegt? Nee, Philipp hat schon ausgetrunken.
Ja, ich habe es wirklich sehr gerne ausgetrunken. Also
schmeckt es dir?
Ja, absolut.
Also es riecht erstmal, würdet ihr sagen, nach Wein, wenn du es nicht kannst, sondern nachschenken. Wenn ihr das nicht wüsstet, dass es alkoholfrei wäre.
Ich finde, oder?
Ich finde nicht.
Nee, ich finde, es riecht nach Wein, es schmeckt aber nicht nach Wein.
Ich finde, es riecht nach Saft.
Findest du?
Ja, irgendwie ja.
Also, ich muss auch sagen, so klassischer Weingeruch, so.
Ja, so ein leichter, so ein ganz leichter Wein mit 7-8% Alkohol. Du hast ja schon dieses aromatische, du hast auch so ein bisschen Honig dabei oder was, irgendwie, das finde ich schon so ein bisschen, kommt das schon durch.
Ja. Ich tue mir schwer damit, ehrlich. Ja. Nein. Ja? Ich tue mir schwer damit, aber wir probieren uns da jetzt durch, weil, also wir haben keinen alkoholfreien Wein bei uns. Wir haben so einen privaten Club hier ums Eck, aber
die Hanselounge, du redest immer so rund, also
wir privaten Club. Kennt man ja auch in Hamburg.
Ja, also,
aber du warst noch nicht da, oder?
Ich war auch schon mal in Räumlichkeit. Ich bin jetzt kein Mitglied, aber ich war schon mal in Räumlichkeit in der Veranstaltung. Ja.
Hattest du einen Sakko? Hattest du einen Sakko mit?
Mir wurde eins geliehen, glaube ich.
Genau, mir auch.
Es ist eigentlich total erstaunlich, dass ihr euch, weil ihr kennt euch nicht oder weißt du, wir können eigentlich Namen sagen, was auch immer, und Michi sagen, ja,
ganz groß am Ende kenne ich da doch nicht.
Und du kennst eigentlich auch jeden, weißt du,
aber die lernen uns ja heute kennen.
Wir kennen halt deine Räumlichkeiten und weißt da um die Relevanz des Ortes.
Wir haben keinen alkoholfreien Wein. Ich bin der Überzeugung, ich würde immer einen hochwertigen Fruchtsaft, Sekko bevorzugen als alkoholfreien Wein. Das finde ich auch spannend. Ja, und wir haben also heute auch ein Produkt, das nicht auf Weinbasis ist. Das also 100% alkoholfrei ist, weil es nie Alkohol gesehen hat. Ja. Trotzdem finde ich das ein besseres Exemplar als ganz vieles andere, was ich auch probiert habe.
Schlecht ist das, oder? Ja. Schlecht ist das nicht. Ich glaube, da machst du jetzt, wenn du abends Leute einlädst und sagst, und wenn du es ihnen, das ist ja auch mal Sache, wenn du es ihnen nicht sagst.
Also auch das merkt man, glaube ich, schon, oder?
Das weiß ich nicht. Das kommt auch an, wie jemand sich mit Wein auskennt.
Ja, alleine, weil man dann nicht mehr nach Hause getragen
wird. Nein, okay, stopp, okay. Aber ich meine, wenn du jetzt anfängst zu trinken und dann sagst du, das ist ein ganz leichter Wein, kannst du sagen, ganz leichter Wein hat ganz wenig Alkohol, hast keine Kopfschmerzen, Garantie. Also ich glaube, wenn du uns jetzt hier einen mit Alkohol reinspuckeln würdest, würden wir es vielleicht auch gar nicht mehr. Denk mal an Riedel damals, der es nicht gemerkt hat.
Der
alkoholfreie Wein?
Ja, hat er nicht
gemerkt.
Also es macht schon viel der Kopf. Es gibt ja auch alkoholfreien Gin, alkoholfreien sowas wie Aperol oder so.
Alkoholfreien Gin?
Ja, und das ist richtig groß. Also das ist Millionen Flaschen werden davon produziert. Echt? Ja, und im Prinzip ist es echt ein wahnsinnig Deckungsbeitrag, weil das ist im Prinzip ein Gewürz, also nichts, das ist aromatisiertes Wasser.
Ja,
aber es kostet aber 20 Euro. Ne? Also das im Vergleich ist da sehr viel mehr Aufwand hier.
Und schmeckt der?
Ja, es liegt am Tonic, es liegt am Mischverhältnis und so weiter. Aber also es gibt eigene Produkte, wo ich sage, schon sehr nah dran an der Grundidee des Gin Tonics. Beim Wein ist ja auch das Problem, wenn man noch nie Wein getrunken hat, glaube ich, und das ist das erste Mal, würde man sagen, so schmeckt also Wein. Okay, das ist alkoholfreier Wein. Aber wenn man natürlich häufig Wein trinkt oder diesen Geschmack sehr präsent hat, finde ich, in der Nase ist es noch okay und es ist aber schwer, irgendwie euch irgendwas mitzugeben, wo ich sage, das rieche ich, weil ich würde sagen, riecht jetzt nichts nach irgendwie Pfirsich oder irgendwie
so. Hast du nicht so ein bisschen Honig?
Ja, ein bisschen Honigmelone vielleicht, ja, okay, gehe ich mit, aber unterm Gaumen ist halt dann recht schnell eine Leere da. Also das ist ja sofort weg. Du hast ihn runtergestuckt und dann ist da nichts da. Und das, finde ich, ist das Schöne am Wein eigentlich und das ist dann der Alkohol, der dieser Geschmacksträger ist. Aber ich finde trotzdem, für 7 Euro ist das ein ernsthaft gutes Produkt. Sehr ja, gut. Das, finde ich, kann man zu Hause haben. Hat kein MHD und Freitag, oder steht drauf, auch am Montag kann Freitag sein, denn Freitag bedeutet Genuss und den kann man sich jeden Tag gönnen.
Herrlich, also
ist auch eine Weinflasche mit Schraubverschluss und.
Das heißt, der kippt nicht um, weil er kein, also alkoholfreie Weine kann man einfach stehen lassen forever, oder?
Aber ob man die forever offen stehen lassen kann, das weiß ich.
Du meinst, weil der kein Mindesthaltbarkeitsdatum hat?
Ja.
Haben ja Weine auch nicht.
Weine haben auch
nicht. Weil man davon ausgeht, dass in der Phase, wer sie ablaufen könnten, die Leute sie sowieso ausgetrunken
haben. Der zweite Wein hat ein MHD.
Echt? Okay.
Aber kann ich den jetzt 2 Wochen stehen lassen
und der schmeckt
noch genauso?
Das weiß ich nicht.
Ich fürchte, du lässt den hier 2 Wochen stehen und in 2 Wochen haben wir dann...
Können wir mit dem koscheren Wein ausprobieren.
Wir haben den koscheren Wein von vor, ich weiß nicht, 4 Wochen noch hat den Kühlschrank gefunden.
Ernsthaft?
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, das trinkst du auch raus. Warum? Das kann man auch wegtrinken. Ne? Also
das kann man
offen lassen. Beim Wein ist ja eher, dass man sagt, das reicht mir jetzt eigentlich oder ich will mich ein bisschen konditionieren und dann sagt man, ich trinke es über mehrere Tage, aber alkoholfreien Wein finde ich, kann man aussehen. Aber es sieht auf jeden Fall, es sieht aus wie ein Wein, wenn man es jetzt nicht so schnell drauf schaut, so ein bisschen. Genau. Und jetzt habe ich einen weiteren Wein. Der kommt jetzt nicht nur mit spanischen Trauben, sondern der kommt tatsächlich aus Spanien von dem aktuellen führenden Unternehmen.
Aber das ist der Spucknapf. Ich wollte jetzt keinen Spucknapf. Aber
heute brauchen wir keinen Spucknapf. Ja. Also nicht. Und okay. Axel wird auch bis zum Ende fokussiert sein, was wirklich cool ist.
Aber ich werde immer zittriger, weißt du? Ich rechne jetzt eigentlich mit Alkohol und wenn der nicht kommt, dann werde ich auch ungemütlich.
Und so eine Anlage quasi, um das zu entalkoholisieren, ist auch recht teuer. Das kostet so 1 Million.
Was? Ungefähr,
ja. Also das heißt, man muss da auch schon ein bisschen was durchlaufen lassen. Und das Weingut Torres hat eben Natureo als Marke, 0,0 schreiben die auch drauf. Davon gibt es einen weißen, einen Rosé und einen roten.
Oh. Ja. Aber wenn die 0,0 draufschreiben und 0,5 drin sein kann, ist das...
Ja, das ist, also 0,0 ist es auf jeden Fall, also 0,5 darf es in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das ein EU-Gesetz ist oder ein internationales Gesetz. In Deutschland ist das so. Mhm. Und die schreiben 0,0 drauf. Die schreiben auch vegan drauf zum Beispiel. Also alles, was draufstehen kann, würde man dann auch draufschreiben, wird ja nicht geklärt. Und
der riecht schon mehr nach Wein.
Nein, das ist Muskatstraube und das riecht man auch. Also Muskat ist eine der aromatischen Rebsorten überhaupt und ist eine, gar nicht so weit weg von Barcelona sitzt das Weingut. Ich habe es auch schon besucht. Es sind wirklich sehr, sehr viele Besucher am Tag. Da gibt es mit so einem Zug fährt man durch so eine Showlandschaft, wie Wein gemacht wird und so. Also das ist so ein bisschen Disneyland aus der Weinbranche. Aber wirklich ganz cool gemacht. Der kostet 9 Euro jetzt, ein bisschen teurer. Aber noch unter 10 und das wird millionenfach in Deutschland verkauft.
Echt?
Ja.
Und wie schmeckt der dir?
Also ich finde, es schmeckt mir insofern, man kann es gar nicht richtig vergleichen, ich finde einer sehr sprudelig, der erst. Der ist jetzt viel klassisch so ein bisschen weiniger, weniger einfach weniger sprudelig. Und beides finde ich sehr angenehm für mich zu trinken, der jetzt kein also nicht jetzt Wein, alkoholischen Wein viel trinkt, ist das jetzt was, ist einfach was anderes. Das ist wirklich was Neues, eine neue Kategorie. Ich, würde ich jetzt sagen, das trinke ich, ja.
Und wäre das, also gut, ich meine, du trinkst nicht so viel Wein, aber also wenn du jetzt einen Wein trinken könntest am Abend oder das? Also
ich glaube, ich würde das nehmen, weil es mir auch sehr lecker schmeckt. Mhm. Also es schmeckt wahrscheinlich auch ein bisschen süßer als Wein, ne, muss man ja auch sagen. Also und ich glaube, ich muss mal der Fachmann sagen, aber dadurch, dass ich jetzt auch noch in meinem Leben nicht vergleichsweise so viel Wein getrunken habe, habe ich nicht dieses Wein-Geschmack so ausgeprägt. Das heißt, ich gehe immer noch gerne so auf süße Sachen. Hm? Also auch so, wie heißt nochmal der Wein, der dann ganz süßlich ist, so ein ganz lieblicher Wein?
Liebfrauenmilch.
Nein, also Dessertwein oder Süßwein oder
Eiswein.
Eiswein.
Aus dieser Spätlese.
So eine spezielle Art.
Die man am Ende kriegt, immer so kleine.
So häufiger so.
Du meinst du Portwein?
Ja, sowas.
Ja, genau.
Das kenne ich so. Das ist halt, je süßer es ist, bei normalen, desto mehr hat es mich schon immer geschmeckt.
Genau, wie
und der. Und jetzt ist halt so von der Süße her, ist natürlich da jetzt gefühlt näher dran an dem.
Also der erste, der Freitag hat 3,5, der hat jetzt 3,8 Gramm Zucker. Also ich habe jetzt, beim Alkohol würde man vom Leichten zum Kräftigen gehen und wenn man sowas macht, würde man eher quasi je süßer aufsteigend würde man es machen. Ne? Weil dann, wenn der erste sehr süß wäre, hätte es der zweite schwerer, wenn er nicht so viel Zucker hat. Das sind jetzt nicht, das sind 0,3 Gramm Zucker. Aber er ist natürlich von der Aromatik lauter, dieser Wein. Ne? Und da hast du schon so ein bisschen Apfelquitte. Also da hast du eine intensivere Aromatik. Ja. Mhm. Und ich finde, er wirkt am Gaumen, geht da so ein bisschen hinten raus. Ne? Ich finde, der erste ist am Gaumen eher abrupt zu Ende, der Freitag, und der Naturéo, der wabert ein bisschen länger.
Ich finde den richtig gut. Ich finde, also, oder? Es ist richtig gut.
Sag mal, ich frage mal, was jetzt ganz naiv ist, wenn ich auch das so höre, wie du da über den Wein sprechen kannst, das ist ja der Wahnsinn. Kann es sein, dass man einfach auch diesen Weingeschmack nicht so in sich trägt als Veranlagung? Also, dass ich sage, ich trinke jetzt so ein bisschen Idiot, der dann sagt, okay, mag jetzt Portwein, was Süßes, so, das ist ja so ein bisschen simpel und dumpf, ja. So, mach da Zucker rein, dann kann ich es trinken, so ungefähr. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, so ein paar Sachen, so Genusssachen, ich kann die nicht so erkennen. Und ist das vielleicht, also ist das auch, braucht man dafür eine Genetik, wie man braucht Ballgefühl oder man braucht irgendwie das Gesangstalent, dass man das auch können muss und ich das einfach nicht in mir habe, das jetzt zu erschmecken, was du da erschmecken kannst, und zwar nicht, dass ich es nicht lernen könnte, dass es einfach nicht da ist. Also ich habe es nicht.
Die Frage spricht mir aus der Seele, wirklich.
Nein, also ich glaube, ein Stück weit ist es schon von der Natur gegeben. Josef Vierhauser, wo ich in Hamburg angefangen habe zu arbeiten, hat in seinem Kochbuch immer geschrieben, Geschmack kann man nicht lernen. Ja, also du kannst es trainieren, ne? du kannst schon lernen, du kannst, wenn du sagst hier, du hast hier Quittenmarmelade und du hast frisch geschnittenen Apfel und riechst das und riechst dann in den Wein und dann findest du das auch, ne? Das kann man üben, aber da gibt es Leute, die wahnsinnig eine wahnsinnig feine Nase haben und sehr sehr viel riechen und leider auch oft das ja für die schwer ist durchs Leben zu gehen, wenn die so hochsensibel weil alles was irgendwie riecht, jeder Fahrstuhl gar nicht das nutzen können, ne? Weil das ist richtig sofort triggert und das sind übrigens Frauen in der Regel deutlich besser ausgeprägten Geruchssinn als Männer. Es sind trotzdem nicht so viele Frauen in dieser Branche, weil es ja auch eine körperlich sehr anstrengende Geschichte ist, weil man ja auch palettenweise Wein verräumt und so, ist ja nicht immer so romantisch, ich mache eine Flasche auf und erzähle drüber, sondern bewege von A nach B bei der Inventur und irgendwelche 12er Holzkisten. Aber es ist schon so, und das, da gibt es sehr viele, ich bin sehr erfrischend ehrlich, dass du das sagst, ne, wo du sagst, so, ich komme irgendwie, dazu habe ich nie so ein, ich kann sagen, mag ich oder mag ich nicht, aber drüber hinaus.
Ja, auch ja. So sehr, so wenn ich das jetzt höre, welche Präzision und Tiefe du darüber.
Ja, ich will aber, also ich glaube, oder wir sind, glaube ich, ganz gut, weil wir es jetzt nicht so nerdmäßig eigentlich machen, sondern wir versuchen nur den Leuten irgendwie was mitzugeben. Und wenn du das hörst, sehr häufig macht dann im Hirn irgendwie die eine zur anderen Synapse, dass sie sagen, okay, habe ich jetzt auch. Und das wird es hoffentlich am 16. Mai auch geben, dass Leute sagen, okay, wenn der das sagt, stimmt eigentlich.
Was ist am 16. Mal? Nein. Aber was man ja auch sagen muss, also ich glaube nicht, dass das nicht stimmt. Wir haben ja den Fall gehabt einer Frau, wie heißt sie nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich bin so schlecht mit Namen.
Die das gemacht hat bei uns?
Nein, also die
Nina.
Nina. Die hat einfach 3 Jahre lang diesen Podcast gehört und war davor, muss man sagen, so ein Weinlaie.
Gute Köchin.
So. Gerne. Hat 3 Jahre diesen Podcast gehört und hat immer mitgetrunken. Und hat sich dann beworben bei einem Wettbewerb
mit 3000
anderen Weinchampion. Ja. und ist durch das Hören dieses Podcasts auf Platz 2 unter 3000 Leuten gekommen.
Ja. Ich glaube, es war Platz 5. Sie hat den Podcast dreimal gehört, sie hat Notizen gemacht, mitgeschrieben, den Wein gekauft und so weiter.
War es nicht Platz 2.
Aber ich war bei jeder einzelnen Folge dabei. Und ich wäre nicht.
Aber nee, das, aber weißt du,
Leute, das stimmt. Ab dem zweiten war ich nicht mehr dabei.
Nein, aber das stimmt nicht, weil du kokettierst damit. Wie weit ist, wenn wir die jetzt hier hinlegen würden? Ein Sauvignon Blanc, ein Riesling und ein Grauburgunder. Würdest du rausschmecken können? Erstens, ja. Was ist der Sauvignon Blanc, was der Riesling, was ist der Grauburgunder?
Ja, ja. Würdest du sagen,
wenn wir einen Wein hätten, der 2 Euro kostet und einen Wein, der 40 Euro kostet, du würdest rausschmecken, welcher. Also man kann sie auch nach oben trinken, hat Günther ja auch gesagt, und da hat er recht.
Man trinkt die nie runter, das ist
ja genau. Aber damit wird man kein Weinchampion. Also.
Ja, aber ich finde, man kann das trainieren. Es ist eine Frage des Trainings, weil du du musst natürlich dann viel Wein trinken.
Also es ist ja auch eine Frage der Lust, ne?
Genau.
Und kann man auch diesen Genuss, hat man den? Also ich habe den dann halt so nicht. Es ist, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, weil ich das auch mal ab und zu mal erlebe, da Leute, die dann Zigarren rauchen. Ja. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Sachen und sehr teure Zigarren und aus Kuba und verschiedene so Sachen. So, und dann mache ich das und dann denke ich, okay, also ich schmeckt mir jetzt gerade nicht, ich kann dazu gar nichts sagen.
Wie ist es mit Essen? Ich glaube, das Essen ist ja, also wenn du...
Essen, nein, das würde ich schon sagen. Also,
wenn, also dann kannst du es doch genießen, genau. Also wenn du gutes Essen
genießt, ich bin nicht genussbehindert, ne, sondern ich bin schon da so, also mein Geschmackssinn ist da. Ja. Aber bei bestimmten Sachen habe ich halt kein Talent für, habe ich das Gefühl. Und auch dann keinen Genuss in dem Moment, dass ich dir sage, jetzt gehe ich hier noch tiefer rein, es spricht mich das an. Und manchmal bin ich richtig traurig, weil ich erlebe, was halt Leute da auch für sich persönlich mitnehmen. Und wenn dann so manche den ganzen Abend bestreiten rund oder Reisen machen wegen Wein oder viel Geld ausgeben, das macht ihnen ja offensichtlich Spaß. Mhm. Und mir fehlt das. Ich denke mir manchmal, wenn ich eines Tages vielleicht irgendwie 80 Jahre alt und denke mir, habe ich jetzt in meinem Leben das meiste rausgeholt, also ein paar Genusssachen werde ich dann vielleicht liegen lassen haben, weil ich da keinen Zugang finde. Also Wein ist ein Thema, Zigarren sind ein Thema.
Und insgesamt so also dieses Gefühl, so loslassen zu können, sich hinsetzen zu können, das Leben genießen, ohne irgendwas zu tun zum Beispiel, fällt dir das auch schwer? Also viele Top-Unternehmer haben, die sagen, morgens aufstehen, 6 Uhr, Sport machen, dann konzentriert zur Arbeit, immer kontrolliert bleiben, bloß nicht über die Stränge schlagen.
Klar, also das habe ich schon ein bisschen, also es gibt bei mir im Freundeskreis oder im Umfeld Leute, wo ich denke, krass, haben die ein Talent, so ein lustvolles Leben und auch dann irgendwie sagen, jetzt heute Abend ist mir auch alles egal und dann sind den Sachen egal, die mir noch lange nicht egal wären. Also nach dem Motto, Handy, lass mal irgendwo liegen, habe ich nicht mehr, also keine Ahnung, da bin ich schon auch ein bisschen disziplinierter, aber jetzt nicht, ich bin jetzt nicht da sklavisch, überhaupt keine.
So. Ist es mit dem Alter anders geworden? Hat sich das verändert? Du bist jetzt 44 oder
ja.
44, ne?
Ja. Ich musste erstmal das auch selber verstehen. Ich war ja am Anfang ganz normal, du wirst da im Fußballverein groß und wenn du da nicht mittrinkst, dann bist du ja schon auffällig. Ja, genau. Also, und dann habe ich erstmal selber irgendwann verstanden, naja, so viel Spaß wie die anderen macht's mir jetzt aber nicht, ja. Und dann zu verstehen, dass es auch in Ordnung ist und so die eigenen Sachen zu finden, die.
Nein, ich meine jetzt aber insgesamt so mit diesem so das Leben genießen mal, ja, die Arbeit weg sein.
Fällt mir wahrscheinlich schwerer als anderen. Ich bin da jetzt schon, versucht das auch und habe da so die Momente, die mir auch total viel Spaß machen. Das hat dann meistens eher mit Sport gucken zu tun oder mit Freunden zusammen das zu erleben, so die üblichen, also auch jetzt nichts Verrücktes. Aber zum Beispiel jetzt Wein zu trinken oder Zigarre zu rauchen, also ein paar Sachen, die so über seit Jahrhunderten ja offensichtlich für ein schönes Leben oder schöne Momente stehen, die habe ich nicht. Und frag mich, ist das eigentlich auch ein Problem? Oder was verpasse ich da? Was verpasse ich da eigentlich?
Ja, aber eigentlich, also ich finde, also ein Baby würde kein Wein trinken und würde auch keine Zigarre rauchen. Also wenn du auf diese, aber du würdest essen, ne? Also es gibt so Dinge, an die man sich, glaube ich, so in der Kategorie Genuss erstmal gewöhnen muss. Ne? Also die beim ersten Versuchen einfach nicht schmecken können. Und wo sich denn Leute irgendwie...
Eine Zigarette haben, zum Beispiel, ja, glaube ich, dem Beispiel. Wenigsten schmeckt die
erste Zigarette. Kein Genuss, eine Zigarette, oder?
Ja, aber wieso? Ja, also das krasseste Beispiel dafür ist bei mir, kennt ihr den Saint-Agur-Käse?
Ja.
So französischen Käse, der einen sehr, sehr eigenen Geschmack hat. Hat mir jahrelang überhaupt gar nicht geschmeckt. Mittlerweile finde ich den super. Also da habe ich das richtig erlebt, so von, ich konnte es nicht verstehen, wie jemand diesen Käse freiwillig isst. Ne? Und jetzt gehe ich hin und...
Aber wie kam das, dass du es trotzdem dann weiter gegessen
irgendwie
hast?
Irgendwie...
Ja, jemand fängst du da
an. Irgendwann hat es zwar gepasst, aber so. Und deswegen, ich habe das auch schon bei mir erlebt. Nur halt mit Wein nicht und mit Kids.
Und ich glaube, ich würde aber vorher sagen, das ist witzig, mir ging es so ein bisschen so, ich habe eigentlich lange Zeit gar kein Alkohol getrunken. Und das Problem ist sozusagen, auch weil es mir auch nicht geschmeckt hat. Und jetzt sitzen wir hier, und das ist das Problem, wenn du dann anfängst, gute Weine zu trinken, und dann hast du nämlich dieses, du hast dann plötzlich dieses eine Geschmackserlebnis, wo du denkst, wo wir hier teilweise uns ja in den Arm lagen und dachten, wow, was ist das? Was ist das?
Das war aber schon unmoralische Angebote in meine Richtung, muss man auch sagen. Also das war schon sehr emotional.
Nein, aber wirklich, wo wir wirklich, muss man sagen, Axel, wo wir das gefeiert haben, und denkst du so, aber das Problem ist natürlich, dass du dann so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, süchtig wirst nach diesem Moment und sagst, ausprobieren, und was ist das Nächste? Mhm. Und dann, das ist schon, und das hast du recht, da würde ich schon sagen, das ist ja, wir wissen alle, das ist ungesund und in Maßen und sowieso alles richtig, ne? Aber diese Momente, dass du da sitzt mit so einem Glas Wein und denkst, was ist das?
In der Digitalszene gibt es ja auch noch so Sachen, die jetzt da gerade heiß werden. So, kennt ihr Ketamin, diese spezielle Art von
Droge?
Ne?
Ja,
das ist jetzt
also gehört, also kenne ich nicht, aber...
Ja, das ist ja auch so ein Thema, was mir jetzt immer wieder begegnet, wo Leute so, gerade amerikanische Freunde von mir, oder sagen, unter Aufsicht und so, sowas zu konsumieren, sei total lebensbereichernd und bewusstseinserweitern und so, die alten Sachen. Wo ich jetzt auch mal mich frage, oder? Ausprobieren, ja oder nein. Und eigentlich bin ich sehr neugierig und probiere alles gerne aus. Und wie gesagt, bei Weiden war es auch so, aber ich bin nicht...
Unter Aufsicht Drogen nehmen, was heißt das? Da ist jemand dabei, der sober ist und...
Genau, absolut. Das ist halt, also genau. Also ich, das ist nicht der einzige Fall. Ich glaube, es nehmen auch Leute das einfach dann so. Aber die Variante, über die man dann lesen kann und von der man dann häufiger hört, ist natürlich die, wo die Leute sagen, unter Aufsicht.
Ich hätte nur immer die Sorge eben, dass man süchtig wird nach sowas, ne? Weil man sagt so, wow, das war so toll, das will ich unbedingt wieder haben.
Das ist ja die Aufsicht, die das verhindern soll, die Dosierung dann da irgendwie.
Okay. Aber das muss ich mal sagen, beim Wein geht's, das meine ich jetzt nicht, es geht nicht darum, dass du hinterher den Kopf hast oder so, sondern es geht um diesen einen besonderen Moment, dass du sagst, was ist das für ein irrer Geschmack? Ja.
Wobei Axel sagt schon immer auch, dieses Axel Gefühl ist so leicht, ne, einen zu sagen, Mensch, so eine gewisse...
Also ich glaube, das war für mich, ist immer noch für mich eigentlich...
Wirkungstrinker.
Ja, genau. Also ich würde keinen Wein trinken, wenn ich mich nicht anheitern wollte, so, ne? Also inzwischen ist das so, aber ich glaube...
Wirkungstrinker ist ein geiler Begriff.
Ja, aber ich meine, im Fußballverein, weil die haben ja kein Bier getrunken, weil sie das Bier so lecker fand.
Naja. Glaube ich schon auch.
Ja, aber
also das hat mich auch mal irritiert, weil ich habe auch verstanden, dass man gerne angeheitert sein möchte, aber die Kollegen da von damals, die haben ganz sicher gerne getrunken. Die haben sich richtig gefreut nach dem Training, so ein kaltes Bier und dann unter die Dusche damit. Ja. Okay. Das war ja, das ganz sicher Genuss. Okay. Ganz sicher Genuss. Und das habe ich als Genuss auch nie erlebt.
Ja. Das geht mir jetzt genauso.
Ja, aber
hier geht es um diesen einen besonderen, das ist einmal, ich meine, wie oft haben wir das gehabt? Also, dass man so, ey, wenn ich sagte, wie heißt dieser Rotwein? Ich vergesse es immer wieder. Mit R.
Also Redigaffi.
Redigaffi. Weißt du, wo wir da saßen? Da hatte Michael da gesagt, kommt mal rüber in die Hansa Lounge und ich habe was für euch vorbereitet und hatte er Redigaffi, so ein, was ist ein
Merlot,
so. Und dann haben wir noch ein Chateau Petrus, glaube ich.
Nein.
Chateau Lafite.
Ja.
Lafite. So, und dann stehst du da und weißt, die Flasche kostet irgendwie 2000 Euro. Und da ist so ein kleiner Schluck drin. Und dann hat er das brüderlich unter uns dreien aufgeteilt. Und das ist ein ganz toller Moment. Und davon, wir sind ja nicht besoffen.
Aber spürst du diesen Preis, weil du den gerade erwähnst, das schmeckt...
Also bei dem Lafite fanden wir es, aber bei dem Redigaffi war das so, der kostet die Flasche 300 Euro und wir hatten vorher zwei Rotweine getrunken, glaube ich, für 40, 50 Euro und das war ein Unterschied.
Ja, also die Frage, Philipp, ist natürlich, wenn du noch nie Auto gefahren bist und du wirst 18 und du machst deinen Führerschein in einem Ferrari und du denkst, Ferrari, so, das ist Auto, ja. Du kennst nichts anderes, ja. Und dann kaufst du dir, weil du das Geld doch nicht reicht, kaufst du dir einen gebrauchten VW Polo und merkst so, aha, das ist auch
Autos. Scheiße.
Das heißt, du kannst nur einschätzen, ob ein Chateau Lafite oder Redigaffi oder irgendwas, wenn du was anderes auch getrunken hast. Wenn du das erste Mal, dass dein erster Wein ist, wie sollst du das? Du hast überhaupt keine Möglichkeit, das einzuordnen, weil du überhaupt nichts anderes kennst. Also es ist schon wichtig, quasi unterschiedliche Sachen zu probieren, auch in unterschiedlichen Preislevel. Das ist extrem wichtig, um einen Kompass zu bekommen, um dann auch zu sagen, jawohl, ich meine, man muss sich ja fragen, warum zahlen Leute 2000 Euro für eine Flasche Wein? Ja, also warum zahlen Leute, würde ich Kim Kardashian fragen, für eine Jeans oder für ein, keine Ahnung was, 3000 Euro oder für ein Shirt oder was weiß ich was, oder für einen Post von jemandem. Und bei Weinen werde ich immer wieder fragen, Leute, so, was trinke ich denn nicht ab oder wie kann man oder so. Aber es muss ja einen Grund geben. Es muss ja was Magisches haben, dass Leute bereit sind, das zu bezahlen. Und das kann man wirklich entdecken, wenn man es geht, das eine ist, dass es ein Lebensstil oder irgendwas zeigt, dass man das kauft, um zu zeigen, man kann es kaufen. Aber wenn man es wirklich aufgrund des Inhalts macht, dann kann man wahnsinnig tolle Momente erleben. Und ich glaube, seiner eigenen Seele auch was Gutes tun, weil es dem Körper, also Zigarre bei mir zum Beispiel, ich rauche wirklich gerne, selten, aber gerne, weil ich total runterkommen kann. Für mich ist das der Moment dann, wo ich sage, ich bin nie mit Zigarre am Handy zum Beispiel. Für mich ist wirklich in dem Moment, kann ich komplett entschleunigen und dann genieße ich das total. Und weil es dann selten ist, aber eine ordentliche Zigarre kostet zwischen 20 und 25 Euro. Und
wann rauchst du denn abends auf dem Sofa alleine?
Ja, am Sofa. Da sagt man, meine Frau so, stinkt der. Nee, im Sommer vor allem draußen. Ja, und oder jetzt habe ich gerade mit hier meinem Freund Helge, habe ich bei Duske vorne gesessen in der Jacke und habe am Nachmittag eine Stunde eine Zigarre geraucht und habe Espresso dazu getrunken und bin wieder zur Arbeit gegangen. Ja.
Das ist so. Und nach jedem Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Deutschland, also
in letzter Zeit da viel geraucht. Das nächste Produkt, Philipp, du hast es noch nicht, ist ein Sekt, der heißt Zero Gravity. Ein Blanc de Blanc, also nur aus weißen Rebsorten, die da heißen Grauburgunder, Rivana und Scheurebe. Ja, also auch Rivana und Scheurebe, zwei Bouquet-Trauben. Von der Winzergenossenschaft König Schaffhausen vom Kaiserstuhl, wird auch vertrieben von dem Weingut St. Anthony, ist ein schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Das ist die offizielle
Bezeichnung. Das heißt, man darf es nicht Sekt nennen?
Man darf es nicht Sekt nennen, sondern schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Das hört sich hochgradig unsexy an. Ach, ich hab für uns ein schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein vorbereitet. Oh, mein Schatz, danke, dass du immer dran denkst. Und der hat auch 3,1 Gramm Zucker, also nochmal ein bisschen weniger.
Und bei dem würde ich auch sagen, dadurch, dass er so viel Kohlensäure hat.
Ihr habt schon probiert?
Du hast das total, das sag ich dir, wenn du es in so eine schöne Flöte einmachst, stellst es dahin. 8 von 10 Leuten merken nicht, dass es im ersten Versuch merken nicht, dass es kein Alkohol ist.
Ja, das glaube ich auch hier. Schön. Also bei dem jetzt dem Sekt oder dem schäumenden Wein dann, wenn wir es gerade trinken, glaube ich es auch. Also das würde ich jetzt nicht merken.
Ja. Nee. Der ist auch sehr sauer, ne?
Schmeckt auch.
Also er hat weniger Zucker, ja, und dadurch kommt die Säure ein bisschen mehr raus. Aber ich finde, die Säure ist ein belebendes Mittel jetzt, ein belebendes Element jetzt, genau in diesem Produkt. Ne? Weil durch die Säure und die Kohlensäure, die auch triggert und dem Gaumen ein bisschen mehr Action, da ist einfach mehr los und du wirst nicht sofort auf diesen faden Geschmack kommen. Durch die Kohlensäure. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich sehr schlüssig und würde sagen, sowieso mit Kohlensäure ist das.
Aber es kommt mir, es ist ein bisschen wie so ein Ablenkungsmanöver, was mir aber eben nicht so gut gefällt, weil ich finde ihn zu sauer, so als Saft. Also, ja. Also ich finde auch, dass er das verdeckt, ne? Also Kohlensäure und diese Säure, dass es eben kein Alkohol hat, aber als Getränk finde ich es zu sauer.
Zu sauer?
Ja. Wäre mir ein bisschen
zu. Ich finde es eine schöne Alternative. Also wenn du Sekt magst und so, dann finde ich es eine super Alternative. Sag mal, wo du das gerade sagst, ist ja interessant, weil das ja die Grundsatzfrage ist. Michael weiß ja nicht, weil er ja von uns allen der Jüngste ist, weit unter 45 bist du ja, ne?
Nee, ich bin nur 46 geworden.
Ach so, 46. Er ist doch nicht der Jüngste.
Hast du mir gar nicht gratuliert?
Aber doch, habe ich.
Ich glaube,
ich war nicht verrückt.
Ich war nicht verrückt. Klar, das ist auch ein Grund.
Nee, da hatte ich war nicht so viel Zeit. Aber die Frage sozusagen, das Leben zu genießen, das ist ja auch immer die Frage, ne, wie lange, weil bei dir fragt man sich ja immer, hey, verkauf doch OMR und gut. So, dann könntest ja, tatsächlich ist ja so, gehörst du denen, wo man sagen würde, der müsste wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten. Wenn voraussetzt, du verkaufst OMR, na klar. Aber ist das nicht so ein, das ist ja, wir haben hier zwei Unternehmer und zwei Angestellte. Bei uns ist ja, wir müssen ackern, weil wir dann die Rente nicht, sonst keine Rente kriegen. Aber das ist natürlich schon, ist ja schon eine relevante Frage, ne?
Also ich habe das auch gerade, was du erzählt hast mit dem Zigarre bei Dussing, habe ich mir gemerkt, was ist das eigentlich?
Duske. Weißt du, beim Hanseviertel, da, wenn du die großen Bleichen hochfährst, da siehst du rechts immer Leute sitzen und das ist ein Zigarrenhändler und hat auch Portwein, macht sehr viel Portwein, wird dir schmecken. Portwein und Zigarre auch.
Also ich habe das gerade gehört und war tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, okay, das mache ich viel zu selten. Also jetzt
ich auch, Zigarre ich sowieso, auch viel zu selten, aber
so jetzt ich habe gerade überlegt, was war jetzt so mein Genussmoment, mir ist gerade aufgefallen, ich bin ja aus der Schanze kurz mit der U-Bahn her zum Rolex-Markt und habe dann irgendwie am Handy natürlich da so welche Sachen getippert. Und dann habe ich ja bei Landungsbrücken, wo die U-Bahn aus dem Erde rauskommt, ja. Okay, jetzt schau dir nochmal hier von Landungsbrücken bis Rödingsmarkt zumindest mal den Hafen an. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Ich war ja früher mal da auch gearbeitet in der Nähe und war da früher mal in der Jugendherberge, als ich ganz neu war. Ich stand da so 2-3 Minuten und dann waren wir am Rödingsmarkt aussteigen. Dann war ich wieder am Tippen und dann hier jetzt bei euch. Also das ist wahrscheinlich relativ kurz im Vergleich jetzt zu, man geht irgendwo bewusst hin und kauft sich eine Zigarre und macht das so. Und ich wäre gerne Genussbegabter, so muss man ganz klar sagen. Das wäre schön. Aber wie will man das
erzwingen? Kann man das nicht lernen? Also so ein bisschen so, das wäre interessant, dass man so Genusskurse gibt, wie man sozusagen.
Also wie habe ich Zigarre angefangen zu rauchen? Wir sind nach Berlin, mein Freund Walli und ich, und haben dann an der Börse spekuliert, Ende der 90er Jahre, am neuen Markt, und haben sehr viel Geld gehabt. Und dann dachten wir so die reichen Leute bei uns, Gäste, die haben immer Zigarre geraucht, und haben gesagt, jetzt haben wir uns bei Ricardo.de in der Schweiz Zigarren bestellt, und zwar gleich Cohiba Lanceros, weil wir hatten eine Gast, die hat immer sich eine Zigarre anzünden lassen von uns. Das ist gar nicht so einfach, für jemand anders eine Zigarre anzuzünden, quasi, man muss das schnell, ist auch egal, schweife ich aus, müsste mich ablenken. Und uns hat nicht geschmeckt, ja, also, aber wir dachten, es ist schon cool irgendwie, ne, und das ist wie, Cohiba Lanceros ist wie mit Ferrari anfangen fahren, ist mit Cohiba Lanceros anfangen rauchen. Mhm. Mittlerweile kostet diese Zigarre wirklich 100 Euro, eine Zigarre, ja, und die sind gar nicht so dick, relativ lang, und dann ist man aber hängen geblieben, und die Zeiten sind jetzt vorbeigegangen, würde ich sagen, Anfang der 2000er, dass die Zigarre Statussymbol war für, keine Ahnung was, Geld oder irgendwie, sondern jetzt ist es wirklich nur noch für Genussmenschen und eigentlich auch vielleicht viel privilegierter, weil es relativ teuer ist. Vor allem kubanische Zigarren sind extrem teuer. Der Markt ist geöffnet nach China, wird da sehr, sehr viel verkauft und die Preise sind sehr häufig einfach verdoppelt oder verdreifacht und trotzdem werden die Leute auch los. Das heißt, man müsste wirklich mehr als einen Versuch wagen, etwas zu machen, um zu sagen, okay, warum soll ich das mögen? Warum zahlt jemand 100 Euro für so eine Flasche Wein? Probiere ich mal aus, oder ich kaufe mir 3 Flaschen für ein bisschen mehr Geld. Und das zum Beispiel machen unsere Hörer vom Podcast wirklich. Aber die schreiben uns und sagen, ich habe mir eine Flasche Redegaffi und ich drehe komplett durch. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich für 200 Euro eine Flasche Wein kaufe. Wahnsinn, ja. Weil das klang so, und ich meine, heute haben wir auch wieder darüber gesprochen. Und das ist schon toll, dass es uns gelingt, Menschen zu bewegen, sowas zu
machen. Aber vielleicht, Philipp, ist denn da doch, bist du doch heute falsch hier. Vielleicht musst du nochmal wiederkommen. Und Michael sucht, das ist ja das Magische. Michael sucht 4 Flaschen Wein aus. Weißt du, und da haben wir haben schon so viel, wir haben schon so Sachen, und dann merkst du auch, wie du manipulieren kannst. Weißt du noch, wie wir so einen Wein hatten, wo du gesagt hast, Leute, wenn ihr gleich den Preis hört, und Axel und ich sind durchgedreht bei dem Wein, haben gesagt, wie geil ist das, wenn er sagt, der muss ja so günstig sein, der kostet nur 30 Euro. Ich hatte schon 2 Kartons bestellt. Und dann sagen wir so, was kostet der Wein? Da sagt er, 450 Euro. Weißt du, und so, aber Michael schafft es ja, Axel, widersprich mir, verschafft es so magische Momente zu kreieren, wo man denkt, was schmecke ich hier? Warum schmeckt das nach, also bis hin zu so komischen Momenten, wo du denkst, wo wir uns alle angucken und Axel sagt, das schmeckt nach Katzenpipi. Und Michael sagt, genau. So, und
es gibt ja, also ich glaube das sofort, ich habe das manchmal auch jetzt beim Bereich Essen, ne? Also wenn man da jetzt irgendwie in Hamburg in einem Sterne-Restaurant ist, dann kann man schon auch manchmal, denkt man schon, wow, krass lecker, nicht immer, aber manchmal. Gleichzeitig ist bei mir manchmal aber auch so, wenn ich jetzt irgendwie und so Pommes mit Mayonnaise esse, finde ich auch total lecker.
Also, ja.
Und ich weiß nicht,
das eine widerspricht dem anderen nicht, aber so, wenn man sich überlege, wie viele Leute, wie über diesen Podcast, Freundin von mir, immer Grauburgunder getrunken, sag ich, trinke nur Grauburgunder, ich sag, Grauburgunder, so, letzte, der ist nicht toll, aber heute totaler Riesling-Fan. Aber natürlich, weil, es ist ja das Gleiche, wenn du immer nur Grauburgunder kennst und denkst, so schmeckt Wein, dann denkst du, so toll ist das Ganze gar nicht. Und dann gehst du nach oben, das Problem ist, glaube ich, nur, das haben wir auch gelernt, wenn du erstmal, je höher du dann kommst, und dann fängst du erst an, plötzlich schmecken dir Weine nicht mehr, die 10 Euro kosten. Aber früher mit großer Liebe getrunken.
Aber es hilft vielleicht, weil du eben einfach weniger trinkst, aber dafür bessere Sachen.
Ja.
Wo du dich dann auch drauf freust, wenn du nicht Wirkungstrinker bist. Wenn du wirklich sagst, ich mache das, weil das einfach, ich freue mich drauf dann.
Wirkungstrinker finde ich ist wirklich einer meiner Lieblingsbegriffe.
Ja. Stell dir vor, dieser Moment abends. Du kommst abends oder bist mit Freunden, du triffst dich mit Freunden oder alleine. Und dann machst du eine Flasche Wein auf und dann hast du so die Gläser. Dann schenkst du so ein und dann wartet man und dann trinkt man so ganz entspannt.
Und dann kippen deine drei Freunde das alles weg irgendwie.
Nein, die sind ja immer alle dankbar. Wie viele Leute stehen vor der Tür, wenn mal wieder eine Folge vier Flaschen war? Früher, als wir noch in Corona waren und haben wir einmal alle vier Flaschen nach Hause geliefert bekommen. Und wir haben das einmal die Woche gemacht. Das heißt, wir hatten dann im 16 offene Flaschen Wein im Monat. Und dann kam halt über das darf man gar nicht erzählen, ne? Also, die Nachbarn am Fenster und hast du noch und dann haben die getrunken. Das waren so schöne Momente. Und man muss ja auch sagen, was haben wir hier für tolle Momente gehabt mit Johann Lafer und wie auch immer, dass du am Ende dachtest, das waren so intensive, auch heute finde ich, auch ohne Alkohol, intensive 1,5 Stunden, wo man über ganz spannende Sachen gesprochen hat.
Über drei Weine und ein Parfum, wie es mir scheint, oder?
So, Akte, du bist nicht hinterher.
Doch, also, nein.
Aber es ist sehr aromatisch.
Ja? Also jetzt nochmal dieser Zero Gravity Blanc de Blanc Sekt kostet 9 €, damit ihr das einordnet.
Aber den kann ich nur empfehlen. Und ich finde, wenn du den jetzt riechst, der Parfumwein.
Ja.
Aber der riecht schon cool.
Ja, also aber irgendwie so.
Aber ist so schön süß wahrscheinlich.
Ja, aber irgendwie nach etwas, was nicht aus diesem Wein kommen kann, oder? Also, so hat noch kein Wein
gebrochen. Stimmt, das riecht schon sehr, sehr tatsächlich. Ja.
Also,
wie in einem Kerzenladen oder so. Ja,
genau. Das ist schon was ganz anderes, ne? Was ist das für eine Frucht?
Ja. Jetzt komm ich schon mit dem Frucht.
Ich finde, weißt du, warum mich das erinnert, der Geruch jetzt beim dritten Mal reinriechen? Kennt ihr diese Kissen, die man so zwischen die Wäsche legt, damit es so frischer Geruch
im Lavendel, Fall
ist? Lavendel.
Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja?
Ja. Du nicht?
Nee, es ist
eine Frucht.
Ist eine Frucht, ja. Also das ist kein Wein, sondern das ist ein Obst. Versparkeltes Obst.
Versparkeltes Obst?
Ja.
Okay, ja, Leute, das finde ich richtig. Aber was ist das? Das ist richtig geil.
Es ist ein Birnenschaumwein.
Ja. Aber das ist richtig.
Aber wenn du die Birne hörst, aber jetzt hast du schon auch Axt, oder?
Ja, ja,
so eine saftige Birne, die so ein bisschen matschig schon ist.
Riechen nicht, aber im Trinken.
Ja.
Aber das ist doch beim Riechen welche.
Aber das finde ich
mehr bei Lavendel als.
Aber das ist doch wirklich Granit.
Und zwar heißt die Champagnerbratbirne.
Ja. Aber da hat man ja nicht immer Champagner ist anders geschrieben oder wie?
Nein, die Birne heißt.
Die Birne heißt so.
Die Birne heißt Champagnerbratbirne. Und das ist die Manufaktur Jörg Geiger von 1797, die Königin unter den Alkoholfreien. Das ist nun wirklich 0,0%, weil sie nie Alkohol gesehen hat. Liegt 3 Jahre auf der Hefe, die Birne. Und dadurch kommt auch so was leicht Herbes, weil er hat unwesentlich mehr Zucker als die anderen Sachen davor. Hat 4,6 Gramm Zucker. Das ist deutlich, deutlich weniger als jede Flasche Moët oder Veuve Clicquot oder so. Die haben immer so zwischen 10, 12 Gramm Zucker.
Aber was hat ein Saft an Zucker, weißt du das? Die haben ziemlich viel.
Deutlich mehr, ja. Also 15, 18, 20, okay. Noch mehr. Ja. Und ich mag aber, also ich mag das total gerne. Und das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ich würde eher immer in einem wertigen Obstprodukt investieren, um zu sagen, und dann weiß ich es 100% alkoholfrei. Weil wenn jemand zum Beispiel sagt, ich trinke keinen Alkohol, frage ich ja nicht, bist du trocken Alkoholiker? Mhm. Also wir haben Mitglieder, wo wir das wissen.
Und dass wir trocken Alkoholiker
sind? Genau, ja. Die uns auch sagen, es darf wirklich im Essen, jetzt nichts, muss wirklich verkocht sein und so weiter. Und wirklich nur, die sagen, sie müssen mir helfen.
Ja.
Ja, das ist cool. Im Club weißt du es dann und er sagt uns einmal, er braucht es nie wieder sagen. Wir wissen das, ja. Und dann kannst du nicht mit einem Produkt kommen, wo du nicht weißt, ob da was drin ist.
Ja. Ich finde das wäre doch auch so eine Sache. Könnte man das nicht Kim Kardashian dann auf der Bühne anbieten? Wir müssen ja nochmal Philipp so ein bisschen fragen, so, wie bereitest du dich jetzt vor auf ein Interview mit Kim Kardashian, die du ja wahrscheinlich vorher nicht siehst, ne? Die kommt, dann wird dir irgendwann auf der Bühne zugeführt oder triffst du die am Vorabend oder wie geht das?
Ich treffe sie vielleicht schon mal kurz vorher, aber nicht groß. Und am Ende, ja, es ist halt schon, man ist ja noch fremd, offensichtlich. Und ich habe jetzt tatsächlich kürzlich die Arte-Doku über Kim Kardashian angeguckt.
Es gibt eine Arte-Doku?
Ja, kann ich empfehlen. also ich weiß auch nicht, ob das im Sinne von des Bildungsauftrags von Arte ist, aber... Also ich bin ein großer Doku-Fan und muss sagen, ich habe jetzt irgendwie viel Wissen über Kim Kardashian, unter anderem aus einer Arte-Doku, weil ich bin jetzt kein viele auch, die ich kenne, gucken halt ihre Serie da. Das gucke ich jetzt nicht. Ja, und dann guckt man sowas.
Wie heißt ihre Serie doch?
Keeping Up with the Kardashians.
Ah ja, ja.
Man muss es nochmal für die erklären. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch wieder ist. Es gibt eine sehr große Bühne, wo 8000 Leute zuhören. Mhm. Da bist du eigentlich die ganze Zeit nach wie vor auf der Bühne.
Nee, nicht mehr.
Oder nicht mehr?
Nee, dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr. Also okay. Oder nur noch in Teilen. Wir haben mittlerweile viele Profi-Moderatoren, Kai Pflaume, Steven Gätchen, und jetzt auch unter anderem meine neue Kollegin Heidi, die bei uns schon länger arbeitet, Amerikanerin, die jetzt auch die große Bühne einen Tag lang moderieren wird. Und da war ich.
Wie, das heißt, du bist
ich bin da weniger. Ich mache jetzt das Interview mit Kim tatsächlich, weil das ein bisschen der Wunsch vom Team war, das zu machen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil die Mischung aus wirtschaftlichen Fragen, die man mit ihr besprechen muss, so ein bisschen popkulturellen Themen auf Englisch, live vor Publikum. Da kann auch viel schief gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es lieber selber kaputt, im Zweifel. und das mache ich dann. Aber ansonsten bin ich da wenig.
Echt?
Ja.
Weil das war doch immer in der Vergangenheit, muss man sich vorstellen, warst du eigentlich
rund
um die Uhr.
Ja, so fing es ja an. Ich habe ja gar nicht gesehen, wo es herkam. Und logischerweise.
Aber noch vor eins, also auch
im Vergangenheit. Ja. Ich habe jetzt letztes Jahr angefangen, das so ein bisschen zu reduzieren. Und man muss einfach sagen, das ist größer geworden. Es gibt Leute, die sowas auch besser können. Ich mache das ja alles jetzt sehr authentisch, sagen wir mal, positiv formuliert, aber negativ auch ungelernt, da jetzt Moderation und so. Und ja, das kann man weiterentwickeln. Und es gibt auch, finde ich, mir ein besseres Gefühl, wenn einfach mehr Leute die ganze Veranstaltung repräsentieren, tragen, mit dabei sind, als jetzt, wenn sich das um mich dreht. Ich bin total happy, da jetzt im Hintergrund mit Kunden zu sprechen, die Produktion irgendwie zu steuern, mit den Kollegen zusammen. Aber
das heißt, du wirst gar nicht so, also so präsent sein.
Jetzt soll ich ein bisschen mehr. Nee, weniger. Also ich meine, es ist ja natürlich schon so, dass ich jetzt ja
auch. State of the Internet machst du aber.
Mach ich auch zusammen mit unserem Chefredakteur.
Genau. Stimmt, hast du vergangenes Jahr auch schon gemacht.
Genau, der war auch schon dabei. Und das ist so ein bisschen so der Weg. Also jetzt zu gucken, dass wir immer mehr Leute auch in die Sichtbarkeit bringen. Das Abendblatt ist ja auch natürlich sicherlich dank dir sehr stark, aber natürlich auch, weil.
Wichtig sind die anderen Leute, ja, genau.
Weil es hier eine Menge Leute gibt, die irgendwie fürs Abendblatt stehen und dann in ihren Bereichen gut sind. Und das muss bei uns auch so sein.
Krass. Mhm. Robert Habeck machst du?
Interview? Markus Lanz.
Markus Lanz macht Robert Habeck.
Ja.
Der moderiert bei euch, Markus Lanz?
Der macht das Interview auch.
Wenn du dir ein Interview mit sehr, sehr Markus Lanz, stell dir mal, wenn Robert Habeck da ist, sehr, sehr kritische Fragen. Herr Habeck, wie schaffen Sie? Reden Sie mal ruhig 6 Minuten am Stück.
Ja, aber da weiß man, ich finde Robert Habeck toll, aber man weiß dann wahrscheinlich nicht, ob die Leute für Robert Habeck oder für Markus Lanz kommen. Ne? Also
findest du Robert Habeck toll?
Ja.
Interessant.
Ja, also das macht Markus Lanz an der Stelle. Und so, es gibt halt verschiedene Wahnsinn. Leute, die da jetzt Sachen machen und ich mache jetzt.
Wer macht Christian Lindner?
Sind wir gerade.
Da musst du Markus Lanz machen, dann kommt Christian Lindner nicht, das ist lustig.
da sind wir gerade in Abstimmung, wahrscheinlich eine Journalistin,
okay.
Podcasterin.
Ja. Cool.
Und sag mal, Quentin Tarantino, wie ist der so? Der war ja auch bei euch, ne?
Ja, der war auch bei uns vor 2 Jahren und den habe ich tatsächlich wenig kennengelernt.
Okay.
Da hat ja das Interview mit großen Teilen Steven Gätchen gemacht und ich war auch da tatsächlich auch dabei. Und ich fand ihn jetzt so als Typ, hat er mich jetzt nicht so komplett umgehauen, wie jetzt viele von ihm begeistert sind. Das ist bei manchen Leuten ist das, glaube ich, klarer nachvollziehbar, wenn man ihn als Person trifft. Ich glaube, seine Werke wirken noch stärker als er sein Auftritt. Aber
wie schwierig ist es, so Leute jetzt wie, also die Mischung ist ja lustig, ne? Also Kim Kardashian, Oliver Bierhoff, wie Markus Lanz, Christian Lindner. Wie schwierig ist es, Politik da hinzukriegen? Oder war es jetzt?
Wir sind ja seit Jahren immer im Gespräch und ich glaube, das Interesse ist schon da. Es war immer so, dass wir in den letzten Jahren immer Termine hatten, wo, glaube ich, die Sitzungsperiode heißt das im Bundestag dann ist. Und dann ist es natürlich nochmal schwieriger, weil die Politiker dann auch da zur Sitzung in Berlin sein sollen. Dieses Jahr haben wir einen Termin, was wohl nicht so ist. Und da hat es jetzt geklappt, die beiden Minister zu bekommen.
Scholz wollte dir nicht oder er wollte nicht? oder?
Hätten wir natürlich auch sehr gerne gehabt, aber das, ich habe es nicht im Detail verfolgt, aber es hat jetzt nicht geklappt.
Was war denn ein Gast, wo du sagst, das war so toll, den kennenzulernen in all den Jahren? Gab es da einen?
Also ich muss sagen, ich bin natürlich schon am meisten zufrieden, wenn wir Leute da haben, die Hörer krass überraschen, weiterbringen, wo dann Leute rausgehen und sagen, okay, was ich hier gehört habe.
Game Changer.
Ich weiß gar nicht, ob Politiker das in dem Sinne unbedingt sein können, weil sie natürlich sehr präsent sind und man muss jetzt nicht unbedingt zu uns kommen, um mal Robert Habeck zu sehen, das kann man auch wahrscheinlich woanders tun. Ich kann mal sagen, wahrscheinlich ein Auftritt, der für uns insofern wertvoll war, dass wir den Auftritt nachher noch an Netflix verkauft haben, war vor ein paar Jahren war jemand da von der Firma Cambridge Analytica. Ihr erinnert euch, das ist so eine Firma, die möglicherweise mutmaßlich so sehr gut wusste, wie man bei Facebook Sachen optimiert, aussteuert und da dann dem Donald Trump aber im ersten Präsidentschaftswahlkampf geholfen hat. Und der Gründer dieser Firma, der da in aller Munde, weil er nirgendwo aufgetreten war, der hat bei uns seinen ersten Auftritt gehabt und unserem Fachpublikum dann halt erklärt, wie die das gemacht haben, wie die da sozusagen diese Kampagne gemacht haben. Da waren viele offen im Mund und es war natürlich wirklich von großem Interesse und dann auch die Frage, ist das alles echt oder nicht? Ich bin wirklich jetzt kein Fan von den ganzen Resultaten, die er am Ende geliefert hat. Aber ich glaube, man muss es zeigen und unser Job ist es halt zu zeigen, diese Leute da zu haben. Das ist die Kunst, das ist wichtig. Wir haben ein Fachpublikum, wir sind nicht Fans und sagen, ey, guck mal, wie toll, sondern wir wollen halt zeigen, was gerade so wirklich interessant ist für Leute, die sich damit beschäftigen. Und das war da zu einem ganz hohen Maße so. Und entsprechend war dann der Auftritt nachher bei YouTube und dann kam ein paar Wochen später ein Anruf von der Produktionsfirma von Netflix, die sagten, wir machen gerade eine Doku über Social Media und die ganze Risiken und allem drum und dran, können wir das Material kaufen.
Krass.
Also das ist dann für mich so, wo ich denke, okay, da haben wir eigentlich unseren Job am allerbesten gemacht. Na, jetzt Tarantino ist auch krass, weil der selten irgendwo auftritt im Interview, sondern wenn, dann lässt er seine Filme für sich sprechen. Ich glaube, Kim Kardashian war jetzt weiß nicht, vielleicht mal in Deutschland vorher, aber nicht jetzt nennenswert. Das ist dann auch irgendwie interessant, so die mal hier zu erleben. Aber so ist es eine ganze Bandbreite an Sachen, die mich jetzt begeistern. Also
gibt's denn jetzt dieses Mal jemanden, wo du sagen würdest, das ist so ähnlich wie dieser Cambridge Analytica-Typ? Also irgendwas, was wegweisend ist in der Zukunft und wo jemand spricht drüber?
Also mein letztes Jahr zum Beispiel der Auftritt von Luisa war auch, glaube ich, schon auch hat sehr viel Nachhall gefunden. Mhm.
Luisa Neubauer.
Ja, diese Neubauer, ja. Dieses Jahr, also ich weiß, dass es sicherlich einen Auftritt geben wird, der wird sehr kontrovers sein. Auch da finde ich, ist es aber interessant und wir zeigen das, weil es gerade in so Digitalkreisen total inne ist, so diese auch innovativ vielleicht irgendwo, dieses Longevity, also länger leben. Mhm. Ja. Und da gibt es so den absoluten Vorreiter, der da als Influencer selber eine Digitalfirma verkauft hat, darüber mehrere hundert Millionen.
Wer ist das?
Brian Johnson heißt der. Hat da verdient. Also,
ist er nicht von den Bee Gees?
Nee. und der hat sich dann sozusagen mit dem Geld sozusagen als die Figur stilisiert, die so für stimmt. Langlebigkeit steht. Lässt sich das Blut von seinem Sohn abfüllen und macht da alles Mögliche, cremt sich jeden Tag mit Sonnencreme ein und wird sicherlich keinen Wein trinken. Ja. Weil sein Thema ist, möglichst lange, möglichst jung zu sein. Das ist schon krass und viele Leute werden sagen, was soll das? Ja. Es ist nur gerade so, dass es eine neue Strömung ist, dass Leute das machen, dass da neue Produkte entstehen. Und deswegen haben wir zeigen das mal.
Ja.
Und da weiß ich schon jetzt, dass das wahrscheinlich am Ende, es kann spannend sein, es wird auf jeden Fall diskutiert werden.
Okay, also da könnte Netflix nochmal anfragen. Theoretisch.
Ja, also, ja, sicherlich. Aber ich glaube auch mittlerweile, Rick Rubin, den Lars jetzt ja nur so grob zuordnen konnte, wird sicherlich groß sein. Das ist einer der bedeutendsten Musikproduzenten der letzten Jahrzehnte. Sehr inspirierender Typ, wo viele Leute extra auch, glaube ich, oder mir, ich kriege es ja mit, dass mir jetzt Leute schreiben, deutsche Musikstars und sagen, sag mal, kann ich dazu kommen und so. Okay. Also ich habe die Hoffnung, dass wir da verschiedene Slots haben. Auch letztes Jahr. KI spielt eine große Rolle. Jürgen Schmidhuber, muss man sehen. KI ist ja ein deutsches Thema. Mhm. Also ist ganz stark aus Deutschland herausgetrieben, das ganze Thema KI, akademisch vor allen Dingen. Und einer der absoluten Urväter von KI, der schon vorgedacht hat, Konzepte geschrieben hat, bis heute auch, wo Elon Musk sagt, Schmidhuber invented everything. Also das ist wirklich so, Elon Musk tauscht sich mit dem aus, referenziert auf den, ist halt Jürgen Schmidhuber. Mittlerweile an der Uni in Lugano und in Riad tätig. Mhm. Aber das ist sogar so der absolute Kernname. Also wenn ich jetzt sage, Hip-Hop ist Beastie Boys und KI ist Jürgen Schmidhuber.
Ich hab den noch, also ich meine, also ich bin ja, auch doof, ne? Aber ich
ist jetzt kein Populärkulturthema, ja. Das ist schon so, aber der Typ ist da groß und genau, der wird kommen.
Was war mit Elon Musk? Ist es auch so? Ist er noch so ein
ist auch natürlich wäre ein Gast, den wir sofort auch gerne auf der Bühne präsentieren würden, aber es ist halt nicht einfach. Der hat vollen Terminkalender und muss sich überlegen, wo er was macht, glaube ich. Und es gibt da zumindest mal eine Kommunikationsebene, aber ist es auch nicht so, dass man jetzt mit dem ein halbes Jahr vorher planen könnte. Er sagt uns,
das heißt, theoretisch kann der noch um die Ecke kommen, ja.
Das ist so ein Fall, wo das sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, muss man ehrlicherweise sagen, aber das ist genauso die Ansage irgendwie von seinem Team, Elon doesn't decide, so, aber jetzt könnte so sein. Also die erwarten dann auch, haben wir auch zugestimmt, dass wenn da jetzt eine WhatsApp kommt, das dann im Team,
dass ihr noch ein Plätzchen, dass ihr noch ein Plätzchen frei habt.
Ist da noch ein Plätzchen frei?
In der Halle 17B.
Also die Zimmereinteilung in Jahreszeit nochmal ändern dann.
Abgefahren, ja, super. Leute.
Also das Produkt, muss ich nochmal dazu sagen, ich glaube, Herr Vesco wird das jetzt noch listen. Gibt es bei Taste of Cost 27,90?
27? Okay, das ist okay. Das ist,
also,
okay.
Es ist so teuer wie die drei davor zusammen.
Ja. Also, aber schon, ja, du findest es doof?
Ich find's extrem geil. Ich würde das so, also, das schmeckt natürlich ganz anders, aber ich glaube, von der Klientel her ist es so, es ist, Garden Spritz, was wir mal hatten. Mhm. Chardon Garden Spritz irgendwie.
Ja. Wobei das mehr so Orange hatte,
genau,
und nochmal quasi mit Eiswürfel und noch irgendwelchen Zesten und keine Ahnung, was serviert werden soll. Das heißt, dann will man bewusst dem Produkt nochmal Frische zufügen.
Ja.
Das würdest du im Champagnerglas, ne, und auch nicht mit Eiswürfel machen, sondern das wird.
Aber mit 27,90, ne? Das muss man auch sagen.
Aber schade, dass du es gesagt hast, weil ich wollte, oder hätte jetzt auch unabhängig davon gesagt, war für mich jetzt so der leckerste.
Ja.
Mhm. Und jetzt weiß ich natürlich den Preis, insofern das wäre fast besser gewesen. Du hättest gesagt, ja, stimmt, ist ja der teuerste, aber es ist sehr lecker.
Nein, man muss es im Kontext sehen und leider ist es ja oft so. Und der Aufwand, ich meine, es liegt 3 Jahre auf der Hefe. Ich finde, du merkst auch, dass die Kohlensäure viel feiner ist am Gaumen als beim Produkt davor. Das ist richtig hart und hier ist es viel, ja, sehr, sehr viel kleinere Perlen und das merkt man einfach. Also das ist einfach das höherwertigere Produkt. Und ich finde, wenn ich jetzt jemanden habe, der keinen Alkohol trinkt, und ich aber Weine aufmache, die vielleicht auch so viel kosten, finde ich es nur respektvoll, dass auch der Nicht-Alkoholiker, der keinen Alkohol trinkt, dass der auch etwas bekommt, worüber sich der Gastgeber Gedanken gemacht hat. Und das wäre jetzt für mich so ein Produkt.
Trotzdem würdest du es nicht in euer Sortiment aufnehmen?
Da würde ich mir schon überlegen.
Bei dem Gast noch mal ein bisschen, den Gas.
Ach so, ja. Da würde ich mir das schon überlegen. Und ich glaube auch jetzt, weiß ich nicht, meine zwei Töchter sind 15 und 16, die würden jetzt schon ab und zu gerne mal, aber die trinken irgendwelche Mangoshots oder so, irgendein süßes Kram. Aber die würden jetzt also jetzt keinen Sekt oder so trinken, das wäre ihnen zu sauer. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, wir haben was zu feiern und die sollen auch was trinken, auch so ein Glas haben, Toll. Das sieht auch ähnlich aus. Das sieht jetzt ja nicht aus.
Sieht
nicht,
aus
oder
nee, sieht
dass man sagt so, aha, du hast aber den alkoholfreien, sondern
und ist das ist da toll auch.
Also das ist für viele wichtig, das hast du ja, glaube ich, auch gerade gesagt. Und ich finde, das ändert sich gerade ein bisschen und das finde ich auch gut, dass man sich nicht entschuldigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ja, und ich finde es auch höflich, wenn man sagt, wenn man auch Gäste hat, überhaupt magst du überhaupt Alkohol, kann ich dir was anderes anbieten? Nicht automatisch dann, ne, weil ich ne, finde, es muss eben nicht Alkohol sein, aber ich finde eben, dass man jetzt irgendwie, es gibt ja so beim Discounter solche Pop-up Sparkle, Bubble, irgendwas, ne, das schmeckt einfach grausam. Das ist süß, künstlich und bestimmt sehr margenträchtig, aber das würde ich bei keinem Kindergeburtstag ausschenken, weil es dann nur süß ist und. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr ernsthaftes, schönes Produkt, die Champagner-Bratbirne. Also man kann ja immer sagen, ich habe gerade Champagner vorbereitet, zumindest. In Form von Bratbirne.
Ja, so. Auf jeden Fall, also genau, Lieblingsprodukt.
Einfach jetzt, ne?
Ja. Einfach, ne?
Absolut, ja, das letzte.
Ja. Die Champagner auch für alle. Aber das ist doch toll, dass der beste alkoholfreie Wein gar kein Wein ist.
Ja, ja, stimmt.
Ja.
Stimmt. Ja. Boah, der 7.8. Mai.
Ja.
Gibt es noch. Da gibt es wirklich noch Restkarten, muss man sagen.
Genau, wenn ihr dann
für die OMR übrig habt. Wenn da noch Geld übrig ist, da gibt es keine Restkarten, sondern heute 16. Ja. Mai, Schmidtchen Theater, 20 Uhr. Michael.
Philipp Westermeier ist auch da.
Axel, die wichtigste Sache ist, stehst du hinterher für Selfies zur Verfügung?
Ja,
die Frage kommt ja immer wieder. Oder kannst du da noch stehen?
Was? Ach so, ja, das wahrscheinlich kann ich schon vorher nicht mehr stehen.
Müsste dann jeder Tisch die 4 Flaschen austrinken?
Also kann man das mitnehmen?
Also weiß ich gar nicht.
Ja,
was für Frage. Ich glaube, es wird nachgeschenkt von.
Ja, oder kriegt man überhaupt 4 Flaschen?
Ich gehe rum und schenke immer nach.
Ja,
ja.
Also ich glaube, du kriegst oder wir haben es ich wurde gefragt, wie viel brauchen wir überhaupt?
Ja.
So, okay, wie viele Gäste können wir? Und die Idee ist, dass du 0,1 pro Sorte kriegst. Das heißt, du kriegst 0,4 oder 2 gute Gläser Wein oder eben 4 ordentliche Gläser Wein. Also mehr als wir jetzt, vielleicht ein bisschen mehr als jetzt Philipp im Glas hat. Das ist deine Ration. Die kriegt man dann eingestellt. Ist
ja auch, okay. Wir wollen die Leute ja nicht betrunken machen.
Ist ja unter der Woche.
Auch was lernen noch.
Ja. Aber, also ich muss noch was sagen, weil ich auch ganz traurig bin, weil tatsächlich ein Winzer, glaube ich, gestern oder vorgestern verstorben ist, der mein Alter, der 46 ist, und der war komplett gesund. Felix Peters heißt er, Gott hab ihn selig, und viele der Weinleute kennen ihn auch, weil er auch für das Weingut St. Anthony gearbeitet hat, als Betriebsleiter viele Jahre. Und der ist, ja, der war also vermeintlich gesund und ist vor kurzem dann ins Krankenhaus, und dann wurde eine Krebsdiagnose und kam gar nicht mehr raus, und dann war sein Leben vorbei, wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit. Deswegen würde ich sagen, zum Thema Genuss und was du eben gesagt hast, zu sagen, dass man sich eben wirklich selber auch Dinge gönnen sollte. Mhm. Sich selber auch, also seinem eigenen Körper, seinem Mechanismus, seinem Seelenfrieden, seiner persönlichen Zufriedenheit, und dass man das mal ausprobiert, und das kann man mit solchen Dingen eben machen, und das muss man dann immer in Relation sehen, für was für einen Schmarrn man oft sonst Geld ausgibt, finde ich. Ja. Weil, na, wie oft ich sehe, dass Leute in der Früh beim Bäcker, da kostet ein Brötchen 5 €, ja, und ein Kaffee to go und ein bisschen 10er weg, und wenn ich sage so, hey,
was denn für ein Brötchen kostet denn 5 €? Bei dem Bäcker bist du.
Also meinst du
Jungfernstieg hoch?
Belegtes
Brötchen.
Jungfernstieg hoch.
Krabbenbrötchen haben wir neulich geschrieben, 15 €.
Ja, hier, ja, also Redi Gaffi ist auf jeden Fall günstiger, als sich abschleppen lassen in Hamburg, ne? Also.
Leute, Philipp, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, Philipp, echt super spannend.
Sehr,
ja,
spannend.
Danke, ja, alles Gute für dein Event.
Ist jetzt viel Stress jetzt noch? Ab jetzt ist Stress jetzt, ne?
Boah, ist jetzt schon ein Saisongeschäft, ja.
Aber gut, dann auch natürlich schnell vorbei.
Dann ist es auch wieder vorbei, ja. Also ich, genau, hab da immer so, tatsächlich immer so im April, mal gehe ich mal mit irgendwie entweder jemand vom St. Pauli oder auch mit jemand vom HSV zum Mittagessen, und dann ist für die auch mal so ein Geschäft, dann wird die Saison, ist, kommt in die heiße Phase, schafft man den Aufstieg, Relegation, ist das so, der Druck ist auch groß, und dann kann man so ein bisschen relaten, weil ich habe jetzt keinen Aufstieg zu bewerkstelligen, aber halt auch irgendwie jetzt so noch ein paar Wochen Saisongeschäft, und dann ist Sommerpause.
Aufstieg kommt ja auch in Hamburg, aber das ist ein anderes Thema, über das wir...
Ja, kommt er wirklich?
Ja, für den FC St. Pauli zumindest.
Ja.
Für den HSV nicht mehr.
Für den HSV nicht mehr wahrscheinlich.
Aber ich bin ja immer schon HSV. Für Kiel. Das ist das Allerschlimmste. Ja. So, lass uns zum Ende kommen, Leute. aufs Leben 16. Mai nicht vergessen, ne? Abendblatt.de/
Stehst du Leser-Events. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr viele,
Ich stehe dir nicht für, ich habe das Gefühl, dass viele Leute mich mit Eiern beschmeißen, wenn ich ja der Unterbrecher bin.
Nein, ich glaube, du hast mindestens so viel Sympathiepunkte wie jeder andere in der Gruppe.
Meinst du, du schaffst es bis dahin, das Buch, was ich über dich und Axel geschrieben habe, durchzulesen? Oder meinst du, das wird nicht mehr passieren?
Das werde ich ganz bestimmt mir nochmal anschauen.
Tschüss.
Aufs Leben.
Tschüss. Tschüss.
Servus.
Ciao.
Podcast von Funke.